sieht's aus? Seid ihr da? Fort nach die Füchse. Ganz stark. Und jetzt die Chance rein. Und so. Tor! Da ist es. 5:4. Und wer macht es? Nano langsam. Bringt die Füchse in Führung. Ja, Wahnsinn. Ist natürlich aufpassen, keinen Abseits zu holen. Schieß! Nein, die Scheibe. Tor! Martin Schimanski.
Late Hit, der offizielle Podcast der Füchse Duisburg.
Ja, herzlich willkommen zu Late Hit, dem offiziellen Podcast der Füchse Duisburg. Mittlerweile sind wir bei Episode 6. Mein Name ist Oliver Rettich und in der heutigen Folge werden wir nostalgisch. Nostalgisch bedeutet, wir schauen in die Füchse-Historie und wollen einmal uns besondere Geschichten und spannende Momente aus der Vergangenheit erzählen lassen. Ja, und erzählen lassen kann ich das hier durch zwei Gäste, die hier sind, auf hervorragende Art und Weise. Und zwar möchte ich zum einen, unsere Ikone in Sachen Füchse-Statistik begrüßen, der nicht nur sich in der Vereinsgeschichte auskennt, sondern auch für unsere hiesige NRZ schreibt und in der Halle ja fast zu Hause ist wie kein anderer, der das Geschehen seit den Anfängen eigentlich kennt und im Herzen sicherlich auch ein Fuchs ist durch und durch. Herzlich willkommen, Friedhelm Thelen, schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Ja, und zum anderen brauche ich natürlich auch jemanden, der aktiv auch auf dem Eis diese Geschichte mitgeprägt hat. Und ich habe Friedhelms Statistik auch mal ein bisschen gewälzt. Ich muss mich korrigieren, aber ich habe es genau nachgeschaut. Der drittbeste Scorer der Duisburger Eishockey-Geschichte sitzt heute hier. Und bin sehr, sehr froh, dass er da ist. Herzlich willkommen, André Hübscher.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, erstmal Einstiegsfrage. Wie geht's euch? Wie verbringt ihr den Sommer? Was macht ihr gerade?
Ja, ich berichte gerade über die Universiade, die wir ja direkt nebenan haben. Leider hatte keiner nicht mit einer ähnlichen Sportart wie zum Beispiel vor 20 Jahren, als bei den World Games hier in der Eissporthalle das Inline-Hockey-Turnier stattgefunden hat. Aber auch Beachvolleyball und Wasserball machen eigentlich Spaß. Das ist. Die Stadien sind relativ gut besucht, auch jetzt schon unter der Woche. Die Leute erwarten, dass es am Wochenende ausverkauft sein wird. Also es ist immer was zu tun, bis dann endlich der richtige Sport wieder losgeht.
Bevor wir den André so ein bisschen erzählen lassen, vielleicht noch mal vorab. Ich glaube, den Fans bist du bekannt, ich sage jetzt mal als Teil der Paradereihe, damals mit Raphael Jolie und Lars Grötzinger auf jeden Fall. Fabio Vohl ist da auch sicherlich zu nennen. Und 6 Jahre hast du für die Füchse gespielt und vor 3 Jahren deine aktive Karriere beendet. Was machst du denn jetzt zurzeit? Ich glaube, das interessiert die Fans.
Ja, also mein Sommer sieht mittlerweile ein bisschen anders aus, als er das noch zu aktiven Zeiten ausgesehen hat. Da hätte ich jetzt gesagt, ich bin voll im Schweiß, voll im Training und kann eigentlich den Beginn der Saison schon gar nicht mehr abwarten. Aber ja, mein Sommer sieht ein bisschen anders aus. Also mein Sohn hatte jetzt letzte Woche seinen letzten Tag in der Kita und wird dann nach den Sommerferien ein Schulkind.
Das ist immer spannend.
Ja, das ist auch sehr spannend. Das war auch sehr emotional, der Abschied, der Rausschmiss in der Kita oder aus der Kita. Da kamen dann doch ein paar Tränchen und wir haben uns dann auch noch mal Bücher, Bilder und Storys angehört von den Erziehern. Und da musste man dann doch schon ein bisschen schlucken. Und es war wirklich eine schöne Zeit für ihn, glaube ich, in der Kita. Und das Ganze geht jetzt so richtig los mit der Schule und den Ferien auch. Also das ist, was wir ja auch noch nicht so kannten. Mein Sohn braucht ja nochmal zusätzliche Unterstützung. Und da ist es natürlich mit den Ferien nochmal was ganz anderes. Also die 6 Wochen Ferien muss man erstmal überbrückt bekommen und wenn beide berufstätig sind, ist das gar nicht so einfach. Mhm. Wir haben uns jetzt mal auch ausgerechnet, sind insgesamt 90 Tage, die an Ferien dann anfallen in der Schule und selbst wenn wir beide Urlaub in der Zeit noch nicht mal parallel nehmen würden, würden wir das nicht hinbekommen. Deswegen ist das alles eine sehr große Planungssache. Wir haben ein sehr starkes Team um unseren Sohn schon aufgebaut und da sind wir auch unheimlich dankbar drum. Aber genau, also die Ferienzeit ist jetzt neu für uns, aber eine riesengroße Planung, aber bis jetzt hat es geklappt.
Also man hört, du bist total im Family-Business drin. Hast du denn auch aktuell Affinität immer noch zum Eishockey? Triffst du mal ab und zu alte Weggefährten oder hältst du dich vielleicht sogar auf dem Eis mal ab und zu fit und zockst da ein bisschen, wie man neudeutsch sagen würde?
Genau, also es war in der Tat so, dass ich erstmal ein bisschen Abstand von dem Sport haben wollte. Mhm. Es hatte noch nicht mal irgendwie was damit zu tun, dass irgendwie die letzten Jahre vielleicht nicht so erfolgreich waren für mich persönlich, aber ich war sehr lange in dem Business drin. Ich habe das gemacht, seitdem ich stehe auf dem Eis, seitdem ich 2,5 war. Und irgendwann kam ich einfach an den Punkt, wo ich alles mal ein bisschen auf Abstand sehen wollte. Und ich glaube, das tat auch ganz gut. Nichtsdestotrotz habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ich habe einen Anruf bekommen von einem ganz alten Kumpel, mit dem ich früher in Krefeld zusammengespielt habe, und hat gesagt, Mensch, wir sitzen hier beim Stammtisch von den Fischbach Flames. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist für manche, die hier am Tisch sitzen, aber da sind ganz viele Jungs drin und spielen ganz viele Jungs, mit denen ich früher in der Jugend zusammengespielt habe in Krefeld. Der Danny Fischbach war und ist auch noch nach wie vor ein sehr guter Freund von mir. Und wir wurden sogar früher dann die Hübschbachs genannt. Also wir haben sehr viele Parallelen gehabt in unserem jungen Alter. Und ja, das war umso schöner, dann nochmal mit allen Jungs da aufs Eis zu gehen. Und das mache ich dann auch wieder, wenn in Krefeld wieder Eis ist. Und das ist einmal wöchentlich am Dienstag. Und es macht mir auch wieder Spaß.
Das ist schön zu hören. Bevor wir weiter über die Vergangenheit sprechen und in der Historie schwelgen, ja, unsere Rubrik Starting Six, immer etwas, was unsere Gäste nicht wissen, was so genau passiert. Und da habe ich mir mal gedacht, wir wollen heute dem Begriff Starting Six mal wirklich den wörtlichen Sinn verleihen. Und wenn ich jetzt zwei Experten für Eishockey sitzen habe, die sich mit der jüngeren Duisburger Vergangenheit auf jeden Fall auch auskennen, würde ich euch mal bitten, da dürft ihr auch gerne lebhaft miteinander diskutieren, dass ihr von den Jahren 2013 bis 2019, wo du hier gespielt hast, André, mal eure Starting Six, also die beste Besetzung, die man da so positionieren kann, einmal festlegt. Ich habe zur Sicherheit mir auch ein paar namhafte Akteure aufgeschrieben, falls wir so ein bisschen ins Struggeln kommen sollten. Und das fände ich jetzt mal sehr interessant. Vielleicht auch die Zuschauer, wen würdet ihr da in die Starting Six setzen?
Ja gut, da André wahrscheinlich nicht sich selbst nennen würde, würde ich es einfach mal machen.
Elegant gelöst, Friedhelm, danke schön.
Ja, ne? Ich habe schon mal extra rausgeschrieben. Ich meine, der André hat 248 Spiele für Duisburg gemacht. Das sind jetzt nur die Pflichtspiele, also ohne die ganzen Freundschaftsspiele. Hat dabei 120 Tore geschossen und 236 Vorlagen gegeben. Das sind 356 Scorerpunkte.
Ja.
Also wenn das nicht für Starting Six reicht, dann weiß ich jetzt nicht, was da reichen soll.
Das ist eigentlich schon gezwungen quasi, ne? Drittbester Scorer der Geschichte auf jeden Fall. Okay, also André ist im Angriff gesetzt.
Ja, direkt danach würde ich sagen, aus der Ära muss es dann Raphael Joly sein.
Gehst du da mit, André?
Ja. Also ich weiß nicht, machen wir beide
Ihr dürft beide euch
abwechseln.
Ja, quatsch mal miteinander.
Nein, das wäre auch mein nächster Pick gewesen. Beim Rafa war es eigentlich relativ einfach, zumindest auf meine Vorlagen zu kommen. Ich musste eigentlich nur den Puck dahin geben und der wusste, wo das Tor steht und hat dann auch wirklich immer zielsicher eingeschweißt. Das war so ein Selbstläufer einfach. Ne? Wir haben uns fast blind verstanden auf dem Eis. Ich wusste genau, wo ich zu stehen habe. Ich stand immer vorm Torwart. Ich wusste ganz genau, wenn ich die Augen zumache, der schießt an mir vorbei. Und wenn er auch an mir vorbei ging, dann wusste ich, das ist auch ein Tor. Mhm. Und das war einfach, das hatte ich so nie in meiner Eishockey-Karriere, dass man einfach so blind sich verstanden hat. Ähnlich würde ich es zum einen mit dem Lars, aber zum anderen, wie du auch schon in deinem Intro gesagt hast, mit dem Fabio fast noch ein bisschen mehr. Der Fabio ist ja dann auch in die DEL gegangen, relativ zeitnah. Aber was er in seinen jungen Jahren schon an Spielverständnis hatte und genau wusste, wo er zu stehen hat. Ich würde sagen, wir haben ihn so ein bisschen an uns gebunden und es hat super gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie das alles zustande kam, dass er auf einmal bei uns gespielt hat. Aber es war wirklich so ein magisches Trio, auch mit dem Lars dann später. Ich hebe jetzt den Fabio einfach so vor, weil er halt wirklich noch sehr, sehr jung war zu dem Zeitpunkt. Und ich sehr das sehr imponierend fand, wie er schon in so einem jungen Alter gespielt hat. Das habe ich zum Beispiel nicht gekonnt in diesem Alter. dieses freie einfach aufspielen. Ne? Also das war, war schön zu sehen und schön zu sehen, dass wir uns zum Teil Spielzüge überlegt haben in der Kabine oder auf der Bank, die dann auch wirklich funktioniert haben. Ne? Also es funktioniert eigentlich selten, gerade so Bully-Plays oder so nach vorne, nach hinten, hinters Tor, non-force Tor und der hatte ein leeres Tor, das war... Das ist ein Play gewesen, das geht mir auch nicht aus dem Kopf. Das war damals im Halbfinale, Viertelfinale gegen Hannover hier zu Hause, da wo wir dann auch ins Finale gekommen sind später. Aber das sind einfach so Momente, die man nicht vergisst. Und das sind schöne Momente, die ich sowohl mit dem Fabio, mit dem Lars und natürlich auch mit dem Rafa hatte. Und deswegen, das wäre so mein Quartett für die Sturmreihe. Es wird jetzt vielleicht dann, werden vielleicht 7 Spieler dann später. Aber die Starting 7 bei mir, aber genau, das war schon magisch. Ja. War schön daran zurückzudenken. Ja.
Lass uns mal zu den Defendern kommen. Wen müssen wir da ergänzen?
Ich würde, wenn ich darf, aber kurz noch ergänzen, beim Fabio komme ich noch hinzu. Der Junge ist ja irgendwie auch so ein typischer Franchise-Player. Ne? Der ist ja kein wirklicher Wandervogel. Und schon damals, als er noch so jung war, hat er ja auch zu den Fans eine ganz besondere Beziehung gehabt und zu dem Standort Duisburg eine besondere Beziehung. Mhm. Und als wir dann 2015 so unfassbar knapp im Oberliga-Finale an Freiburg gescheitert sind, man hat dem Jungen wirklich angemerkt, wie nah ihm das gegangen ist. Mhm. Ne? Und da wusste er ja schon, dass er dann gehen würde zum höherklassigen Verein. Und trotzdem war ihm das nicht egal, was da passiert ist, diese 0-1-Niederlage in Freiburg. Und wenn man sich seine weitere Karriere ansieht, dass er jetzt auch in Wolfsburg schon so lange spielt, das zeigt einfach, dass der ein bodenständiger Kerl ist und auch gerne sich mit den Clubs und den Standorten offenbar identifiziert. Und das kann man über Wolfsburg sagen, ja, die würden ja nicht DL spielen, wenn nicht VW und bla 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 und das Geld und tralala und die haben so wenig Fans. Aber trotzdem ist das eigentlich auch, alle, die die DL-Zeit des EVD mitgemacht haben, sollten das bestätigen können, meiner Meinung nach, und auch in den Zeiten, als man in der gleichen Liga war. Ich fand die Fans in Wolfsburg immer äußerst angenehm, immer freundlich, immer offen. Die waren sehr einladend und willkommen heißend. Und ich finde es dann wiederum sympathisch, dass sich Fabio dann offenbar auch in Wolfsburg so identifizieren kann, auch wenn das jetzt nicht das Paris Deutschlands ist, ne? Und nicht der Glamour-Club der DEL, aber er bleibt da und verbringt da seine Karriere. Und ich finde, das ist etwas, was Fabio auszeichnet. Und beim Raphael kommt ja auch noch dazu, abgesehen von den Toren und den Vorlagen, als Fan möchtest du doch unterhalten werden. Ne? Ja. Das ist, wie gesagt, wenn du Tore schießt, ist ja schön. Und am Ende kommt der Spaß davon, dass du auch öfter gewinnst, als dass du verlierst. Aber die Art und Weise, wie er gespielt hat und sich auch mal, wie soll ich sagen, für seine Mannschaft eingesetzt hat, das ist eben schon bemerkt. Das sind ja die Geschichten, die die Fans nicht vergessen. Legendär ist ja die Nummer, ja, wie gesagt, auch wenn
das war klar, dass das kommt.
Auch wenn das jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie eine Vorzeigegeschichte ist, aber wie er da in Essen irgendwie auf der Strafbank mit Bier beschmissen worden ist und das nicht irgendwie still erduldet hat, sondern auf die Strafbank geklettert ist und sich mit dem Essener Fan angelegt hat. Und man kann nur von Glück sagen, sowohl für den Fan, aber erst recht natürlich für den Raphael, als er da seine Hand etwas schneller und geschlossen ausgestreckt hat, dass der Essener da weggezuckt hat vorher, war jetzt für die Gesamtsituation.
Er hat nicht getroffen.
Also, und das Verhältnis der Vereine, glaube ich, schon mal ganz gut. aber ist natürlich legendär. Also in dem Moment ist man natürlich erstmal geschockt und guckt, mein Gott, was passiert denn da? Na, aber nach 10 Jahren denkt man sich, was eine lustige Geschichte. Ich meine, das sind ja ähnliche Geschichten, die man sich über so Clublegenden wie Lynn Powers und Ken Baird aus den End-70ern, Anfang 80er Jahren in der zweiten und der ersten Bundesliga erzählt.
Da kommen wir nachher noch zu, Friedrich.
Ja, natürlich. Ja, klar. Aber deswegen wollte ich nur sagen, Raphael Jolie ist ja mehr als nur die Punkte.
Verteidigung würde ich gerne mal komplettieren. Vielleicht kann der André mal sagen, wer hat dir die Aufbaupässe geliefert in dieser Ära und bei wem hast du dich sicher gefühlt, wenn jetzt der gegnerische Angriff rollt, da passiert nichts?
Es war, glaube ich, nur 1 oder 2 Jahre, wo wir dann auch zusammengespielt haben. Dann kam er nochmal wieder, war kurz weg und das war dann schon der Markus Schmidt. Also das, was er auch abseits des Eises für seine körperliche Fitness getan hat,
ja.
Auch immer noch, muss ich dazu sagen, hat mir sehr imponiert. Also das hat man dann aber auch auf dem Eis gemerkt. wenn man mal einen Mann verloren hat, wusste man, okay, der Markus ist da und holt den auch wieder ein. Also,
auch mit 20 Metern Rückstand.
Genau, genau, ist unfassbar. Und bei ihm hatte ich auch genau dieses Gefühl, was ich eben beim Rafa beschrieben habe. Also bei mir zum Beispiel beim Powerplay war es halt immer die Aufgabe, ich soll vorm Torwart stehen und dem die Sicht nehmen. Und nicht vorm Tor, sondern vorm Torwart. Und dann spielst du auch den Torwart. Du spielst quasi so, als würdest du den Schuss blocken wollen. Bei Markus wusste ich aber, der schießt an mir vorbei. Ne? Also auch beim Rafa. Ich wusste, ich kann die Augen zumachen und der schießt an mir vorbei. Der Torhüter sieht nichts und das Ding ist drin. Ich habe mich zum Teil gar nicht mehr umgedreht, weil ich wusste, das kann nur ein Tor sein. Und der Schmiedi hat einen unheimlich harten Schuss, auch einen Handgelenkschuss, der wirklich meinem Schlagschuss gleicht. Und deswegen war ich da immer auf der sicheren Seite und wusste, wenn er jetzt abdrückt, was er leider zu selten gemacht hat, muss ich dazu sagen. Aber das ist, glaube ich, so, das geht, das kennt man, glaube ich, auch als Fan von den Duisburger Füchsen, wie oft ich den Ausruf "Schieß" endlich mal gehört habe von der Tribüne, auch was meine Person angeht. Aber es stimmt einfach, ne? Je mehr geschossen wird, desto öfter fallen dann auch Tore. Ist ja ein kurzer Trugschluss und ein sinnvoller dazu. Und ja, beim Schmiedi hatte ich, wie gesagt, immer das Gefühl, er schießt an mir vorbei. Und wenn es in die andere Richtung geht, hat er den auch.
Also bei Marco Schmidt, glaube ich, auch unvergessen im Playoff-Finale gegen Tölz, der ganz, ganz, ganz später Ausgleich, der dann noch in die Overtime geschickt hat, was dann leider nicht geklappt hat. Aber ich glaube auch nicht zu Unrecht Friedhelm unterm Hallendach auch, ne?
Ja, natürlich. Und auch da gibt es ja diese Geschichten neben dem sportlichen, sinnvollen Dingen, die er so getrieben hat. Ne? Ich meine, er hat ja auch, wie soll ich sagen, immer dafür gesorgt, dass der Gegner Respekt hatte, in der Art und Weise, wie er sich so verhalten hat. Und da gibt es eine legendäre Geschichte, die unser Zeitnehmer, der Thorsten Finken, auch gerne erzählte, die ja quasi auch noch, wie soll ich sagen, ja, noch viel näher erlebt, weil er ja zwischen den Strafbänken ist. Wie gesagt, dann hat er, also man hat Schmiedi ja immer auch angemerkt, wenn er auf einen stinkig war, auf einen Gegenspieler. Das ist nicht nur, weil er ihn dann vermöbelt hat, sondern auch, weil der Gesichtsausdruck danach war. Und da gibt es eine Szene, ich weiß nicht mehr, wer der Gegenspieler war, aber der dann völlig entsetzt, als dann beide auf die Strafbank gewandert sind nach der Hauerei, sich zum Schmiedi umgedreht hat und wirklich völlig entsetzt gesagt hat, ey Schmiedi, wir sind doch Freunde. Was Markus dann aber nicht irgendwie davon abgehalten hat, ihm ein paar Takte etwas näher zu erklären, weil er gerade irgendwie doof gefunden hat auf dem Eis. Also Schmiedi ist tatsächlich eine Legende. Und was André gerade schon gesagt hat, also das Bemerkenswerte ist, ein 1-0-Konter konnte der Mann ja einholen und ohne ein Penalty zu verursachen lösen. Mhm. Ne? Also das war ja wirklich irre. Wie gesagt, diese körperliche Fitness, dieses Crossfit, was er da macht. Ja. Wie gesagt, das ist so, ich habe letztens erst eine Geschichte über High Rocks geschrieben, das ist ja auch eine Fitnesssportart. Man muss da natürlich aufpassen und die Balance halten zwischen Fitness und Kraftsport und Schnelligkeit und Laufvermögen. Jetzt ist er ja einfach nur ein unfassbares Kraftpaket, wenn man ihn auf den sozialen Medien folgt. Das ist ja, kriegt man ja Komplexe, wenn man den Mann sieht. Das ist ja unfassbar. Ne, aber in der Phase, wo er genau diese Balance gehalten hat, der war ja so schnell und hat so eine Schnellkraft gehabt und konnte wirklich Leute auf der halben Eisfläche einholen, die dachten, ja, ich laufe da aber auf den Duisburger Torwart zu und schieße ein Tor. Und Spiedi dachte sich, ja, nee, machst du nicht. Naja, also das war schon wirklich, wirklich beeindruckend.
Wen stellen wir denn neben den Marco Schmidt?
Mach du mal.
Den Manu Neumann.
Ja.
Ja.
Ne? Also ich glaube, wir sind uns eigentlich...
Geht auch kein Weg dran vorbei.
Nee, ja. Also ich habe auch wirklich sehr lange mit ihm gespielt. Manu ist auch immer jemand gewesen, auch der in der Kabine nicht nur das Positive, sondern auch das Negative angesprochen hat, auch von sich aus. Nicht nur nach dem Spiel, sondern auch mal während des Spiels. Ich glaube, mit dem C auf der Brust hat er genau den richtigen Buchstaben auch jetzt in der letzten Saison, glaube ich, gehabt. Ich weiß gar nicht.
Mhm. Länger
her. Ja, ne? Ja. Unheimlich kommunikativer Mensch auch. Mhm. Findet immer die richtigen Worte. Weiß aber auch, wenn man eine Mannschaft eine Auszeit braucht und sagt dann so, Jungs, jetzt stecken wir mal die Köpfe zusammen,
ja,
gehen mal raus und dann gucken wir, dass wir morgen hier wieder antreten und mit einem neuen, frischen Gesicht auflaufen. Und das lasse ich ihm zugutekommen. Und wie gesagt, war immer bemüht, auch den Zusammenhalt der Truppe irgendwie dazu halten, auch in schwierigen Zeiten. Du hast es auch vorhin mal kurz im Off angesprochen. Wir hatten ja auch mal schwierigere Zeiten. Und genau, da gab es dann auch schon ab und zu mal Redebedarf, gerade für die jüngeren Spieler, die mit gewissen Situationen noch nicht so konfrontiert wurden und für die das alles neu war. Genau, und ich glaube, das war der Manu, der da einfach immer auch gute und richtige Worte gefunden hat.
Dann gehe ich jetzt mal auf das Sportliche ein, nachdem er jetzt über die Dinge neben dem Eis und in der Kabine gesprochen hat, die ja so wichtig, unfassbar wichtig sind. Man muss aber wirklich sagen, dass Manuel Neumann auch wirklich sehr viele, sehr gute, sportliche, gute Saison gespielt hat. Die letzten zwei, die waren jetzt nicht überragend, das weiß der Manu, glaube ich, auch selbst. Ne? Aber die erste Saison mit den beiden schwedischen Zwillingen.
Die war überragend, ja.
Das war wirklich überragend. Ne? Also die beiden Zwillinge haben auch geglänzt, weil Manuel Neumann mit auf dem Eis stand. Natürlich auch er, weil er mit ihnen gespielt hat. Das ist dann natürlich ein Geben und ein Nehmen. Aber die Saison, die ist, kurz überlegen, 1, 2, 3 Jahre her.
Genau.
Also die war wirklich überragend und das hat wirklich Spaß gemacht, den Jungs da auf dem Eis zuzusehen. Also und alles, was André über den Menschen und den Kapitän Manuel Neumann gesagt hat, kann ich natürlich nur von außen und aus den Gesprächen mit den Spielern und den Trainern, die ich als Journalist eben so sammeln konnte, halt auch eben einfach nur bestätigen.
Also bis jetzt, glaube ich, eine gute Wahl. Fehlt nur noch die vermeintlich wichtigste Position im Eishockey, der Torwart. Ohne den geht's nicht. Wen stellen wir denn da ins Tor?
Gute Frage.
Naja, also für mich ist natürlich die Legende Etienne Renkewitz da zu erwähnen. Selbst wenn er wahrscheinlich in meiner Zeit, wo ich gespielt habe, vielleicht 3 oder 4 Spiele nur gemacht hat, ist er einfach nicht wegzudenken aus dem Kader. Ne? Also zumindest aus meiner Starting Six nicht. Das, was der Eddie gemacht hat, da muss ich auch wieder die Kabine ansprechen. In der Kabine ist einfach einzigartig. Also ich habe es, ich habe in diversen Teams gespielt. Wie gesagt, ich mache das Ganze, seitdem ich 2,5 Jahre bin. Ich habe noch nie so viel gelacht wie mit dem Andy und über den Eddie, über seine Sprüche. Und die kommen einfach aus der Pistole irgendwie rausgeschossen. Das ist unfassbar. Es war eine unheimlich lustige Zeit. Und das, wie gesagt, das möchte ich auch nicht missen. Und es war einfach, genial, was da so in der Kabine passiert ist. Ja.
Also ich glaube, vom menschlichen Standpunkt, vom Wert für die Mannschaft, da wird der Friedhelm auf jeden Fall zustimmen. Ich würde noch den Namen Felix Bick reinschmeißen wollen.
Ja, Felix Bick ist ein sehr guter Torwart. Das stellt er ja nach wie vor unter Beweis.
Ja.
Ne, aber wie gesagt, was mir in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt hat, war dieser eine herausragende Torhüter, über den man noch aufgrund der sportlichen Leistung, nicht, weil er ein guter Typ ist und das ist bei Eddie, wobei das ist auch unfair, also Eddie hat auch ernsthaft wirklich sehr viele richtig gute Spiele für Duisburg gemacht. Ich kann mich an Spiele erinnern, dass Westfalen, nee, Blödsinn, wie sind sie denn damals, das war nicht Westfalen, Dortmund, ERC Dortmund, eine richtig große Nummer waren und die zeitweise ja auch einen echt starken Kader hatten, wir ein Auswärtsspiel hatten und Eddie ins Tor musste und uns da, womit vielleicht nicht so viel gerechnet haben, die Füchse da zum Sieg geführt hat. Also das kommt ja noch dazu. So riecht, aber wie gesagt, so der Torhüter, wo man lange noch drüber spricht, der so wahnsinnig überragend gespielt hat, das war in den letzten Jahren und Jahrzehnten fast schon gar nicht so. Oft auch, weil wir nie mit einer festen Eins gespielt haben. Wir haben uns oft mit Förderlizenz-Torhütern gespielt, die dann mal da waren und weg waren und da waren und weg waren. Natürlich, genau wie auch die Torhüter der letzten Saison, überragend teilweise gespielt haben, aber die vielleicht gar nicht so sehr ins Gedächtnis der Fans gekommen sind dadurch. Ne? Und dadurch ist Eddie, allein dadurch, dass er so unfassbar lange hier ist und ja auch einfach das Herz in seinem Herzen graviert hat, ist er halt der Torhüter überhaupt. Ne? Er hat mir damals schon erzählt, als er dann irgendwann, wann war denn das, 2005, 6, 7 rum, irgendwann nach Duisburg zurückgekommen ist, der hatte schon im Nachwuchs für die Jungfüchse gespielt, hat er mir erzählt, dass er damals schon oben gestanden hat auf den Rängen, als ich, lange bevor ich Journalist geworden bin, als Jugendlicher mit der Trommel da oben gestanden habe, und die Fans angehalten. Das habe er daneben gestanden, hat, von dem er so toll gefunden hat. Witzigerweise eine Geschichte, die mir erst vor ein, zwei Jahren der Martin Schimanski auch erzählt hat, dass er wohl mal mit 11 neben mir gestanden hat, oben auf den Rängen, als ich da der Trommler der Fans war. Er total stolz war, als ich ihm mal die Trommelstücke gegeben hatte und er da auf die Trommel draufhauen durfte. Und wie gesagt, das ist beim Eddie nun auch so. Also er hat immer glaubhaft versichert, dass er von Kindesbeinen an nicht nur ein Füchse-Spieler, sondern ein Füchse-Fan war. Und wie gesagt, die Lustigkeit, die du gerade erzählt hast, das bei allen Fan-Treffen oder wenn man generell mit ihm gesprochen hat, das ist immer so gewesen. Und wenn man sich jetzt fragt, ob er in die Starting Six gehört, dann stelle ich euch jetzt mal eine Frage. Für wie viele Spieler in den, sagen wir mal, letzten 20 Jahren wurde nach dem Karriereende ein Abschiedsspiel veranstaltet?
Also ich kann mich jetzt aktiv nur an Eddie erinnern.
Tatsächlich ist auch so. Ne? Also das, ja. Diese Dinge, die sind in der Duisburger Eishockey-Geschichte äußerst ungewöhnlich, wenn nicht eigentlich nicht vorhanden. Es gab mal so Legendenspiele in der DSV-Zeit. Da wurden alte DSC-Stars eingeladen. Das war ein Ding irgendwann mal im Juli, so ganz im Start mal in der Vorbereitung. Da gab es mal den DSV 87, der gegen den Paulus und Co. mal wieder gespielt hatte. Aber so ein richtiges Abschiedsspiel, da gab es nur für Eddie. Und das unterstreicht ja schon die Bedeutung, die er für das Duisburger Eishockey hat, auch wenn er in der ganzen Zeit nicht die meisten Spiele im Tor gemacht hat. Ne? Aber er war eben da und dabei. Und das, was André gehört hat, sind halt auch die Geschichten, die ich immer gehört habe, dass er eben auch einfach in der Kabine als Teil der Mannschaft ungeheuer wichtig gewesen ist.
Ja. Also ich glaube, das war bis jetzt die ausführlichste Starting-Six-Rubrik, die wir bis jetzt hier gehabt haben. Ich habe mir hier aufgeschrieben in meiner Vorbereitung, was fällt euch zu diesen Spielern noch ein? Ich würde sagen, diesen Punkt haben wir dann hier abgearbeitet. Aber ich glaube, mit dieser Starting-Six oder Seven, wenn man das jetzt noch ergänzt, ja, kann man, glaube ich, sehr, sehr gut leben. Und da ist bestimmt einigen Fans nochmal das Herz aufgegangen. Ja, Friedhelm, du hast es gerade angesprochen, das wollte ich auch gefragt haben für die Zuschauer vielleicht auch einmal. Wie bist du zu den Füchsen gekommen? Wir haben es gerade so ein bisschen gehört, dass du auch eine Fan-Vergangenheit hast. Vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wie du überhaupt zu diesem Verein, zu deiner Leidenschaft hier gefunden hast.
Quasi durch meinen Bruder, der Rüdiger Thelen, der war ja auch mal zwischendurch eine Zeit lang Betreuer hier und ganz früh auch mal Zeitnehmer beim EVD. Der ist ja 10 Jahre älter als ich und als ich 12 war, hat er mich dann zum Eishockey mitgeschleppt, ganz einfach. Und es war tatsächlich so, ich habe exakt kein einziges Spiel des DSC gesehen, aber das allererste Spiel des DSV. Da weiß ich noch, wie Hannelore Hesselmann, die damalige Vorsitzende, nach der Neugründung, die notwendig war nach der Pleite des DSC, auf dem Eis gestanden hat und sich zu dem Satz hinreißen ließ, der DSC ist tot, es lebe der DSV. Und die Frau tatsächlich mit allem beschmissen worden ist, was wohl so irgendwie die Fans gerade greifbar hatten und ausgebuht wurde. Und da dachte ich, das ist ja lustig hier. Und das war ein Freundschaftsspiel gegen damals noch, jetzt lasst mich nicht lügen, ECD Iserlohn. Und es ging irgendwie verloren. Die waren damals ja noch Bundesligist und 1987. Und ich war von Anfang an hin und weg. Also ich habe an nichts anderes mehr gedacht. Also ich weiß noch, wie ich im Gymnasium saß und keine Ahnung, das DSV-Logo auf jede Seite in meinen Schulheften gemalt habe und einfach unfassbar begeistert von dieser Zeit war. Ne? Und wir sprechen ja auch von der Zeit, wie gesagt, 87, das war ja noch das schwere Jahr, wo man noch in die Abstiegsrunde der zweiten Bundesliga ging. Das Jahr danach war schon ganz gut und überragend war dann, jetzt muss ich kurz rechnen, 89, 90, das Jahr, als der DSV 87 die Aufstiegsrunde zur ersten Bundesliga erreicht hat, als man zusammen mit dem ECD Sauerland damals schon, das war quasi der erste Nachfolgeverein vom ECD Salon, die zweite Bundesliga Nord dominiert hat, die Spitzenspiele zwischen Duisburg und Iserlohn unfassbar waren. Iserlohn war tatsächlich stärker, also die sind Erster geworden, der DSV ist Zweiter geworden in der Saison. Und ich weiß noch, dass am Ende der ersten Runde, der Doppelrunde von den 4 Begegnungen, die man da hat, irgendwie, ich weiß gar nicht, im Sportkurier dann stand, wer kann Iserlohn noch aufhalten? Und das war Duisburg, der letzte Gegner, der noch nicht gegen die gespielt hatte. Und dann kamen die hierher und ich weiß nicht, angegeben wurde eine Zuschauerzahl, die nicht der Wirklichkeit entsprach, denn heutzutage würde ich nach wie vor behaupten, dass die Eissporthalle in den beiden Heimspielen der Saison gegen Iserlohn überaus verkauft war. Ich weiß, wie die Fans auf der Seite, wo das Sprecherhäuschen steht, bis an die Wand hinten gestanden haben, Boah. Die Leute nichts mehr gesehen haben, einfach nur mitgesungen und mitgeklatscht haben. Und wir haben die Spiele jetzt aus dem Gedächtnis, ich glaube 4-2 und 8-7 gegen Iserlohn gewonnen. Das war unfassbar. Ne? Und also wenn es einen Zeitpunkt gibt, wo bei mir irgendwie im Gehirn was ausgeklingt hat und ich gesagt habe, okay, Eishockey, das ist es, ne? Dann dürften es wahrscheinlich mit diese beiden Spiele gewesen sein. Und wie gesagt, wenn man sich überlegt, was wir für Spieler in der Zeit hatten, mit François Sills und Benoit Doucet, da muss man ja sagen, die wurden hier nicht so genannt. Benoit Doucet war nur Ben Doucet und auch dieser blöde französische François hat man in Duisburg ja nicht aussprechen wollen. Also war das hier in Duisburg Frank Sills. Ja. Du wirst ihn ja auch noch kennen als Krefelder Spieler. Ja. Der Mann ist ja eine Legende und ganz nebenbei bemerkt, ein unfassbar netter, ruhiger, sympathischer Mensch und aber auch einer der geilsten Eishockeyspieler, die jemals hier gespielt haben, der einen Schlagschuss hatte da als Stürmer, wo man als Torwart auch hätte sagen können, ach ey, weißt du was, lass es gut sein, das ist nur ein Spiel, dann gehe ich halt aus dem Tor, schieß halt, wenn du so bekloppt bist, das ist auch kackenegal. Ne, der hat in einer Saison hat der dreimal das Plexiglas kaputtgeschossen im Training. Ne? Also der war auch irre. Also wenn es eine Zeit gab, wo, wie gesagt, wo bei mir dann ausgesetzt hat im Gehirn und ich beim Eishockey halt leben geblieben bin, dann ist es diese Zeit. Obwohl der DSV ja von Anfang an natürlich auch in finanziellen Schwierigkeiten war, nur 4,5 Jahre überlebt hat und dann halt durch den EVD abgelöst worden ist, wo ich noch weiß, wie viele sagten, mein Gott, wir müssen in der Landesliga anfangen, das ist alles nicht mehr Eishockey und nur der DSC und so ein bisschen DSV, das ist überhaupt Duisburger Eishockey und heute ist der Eishockey-Verein Duisburg die mit Abstand längste Ära des Duisburger Eishockeys und und übertrifft bei weitem in der Summe die Zeit des DSC und DSV, wobei man ja nie kleinreden darf, was beim DSC alles Schönes passiert ist, allein eben der Aufstieg in die Bundesliga, aber eben auch schlimm ist eben der Rauswurf aus der Bundesliga und die Pleite, die dann halt auch verursacht worden ist.
Also man muss dem Fried nur ein bisschen was hinschmeißen und der füttert uns hier mit allen Geschichten, die es gibt. André, ich wollte dich auch nochmal reinnehmen, ich habe es vorhin gesagt, 2003 bis 2009, bei den Füchsen gewesen. Was bleibt dir aus dieser Zeit bei den Füchsen im Gedächtnis, welche schönsten Momente hast du hier erlebt und ja, wie war das für dich auch als DEL-erfahrener Spieler, hier nach Duisburg zu kommen? Vielleicht magst du uns das einmal ein bisschen erzählen.
Ja, also für mich war es so, dass ich meine DEL-Zeit lange in Krefeld hatte. Ich hatte da relativ frühen Alter schon meinen DEL-Vertrag unterschrieben. Ich glaube, ich war 15 oder 16, also wirklich noch sehr, sehr jung. Und konnte dann 6 Jahre DEL-Luft schnuppern, in Anführungsstrichen. Ich habe leider zu der Zeit nicht viel spielen dürfen in Krefeld. Also ich habe mehr gesessen, als dass ich gespielt habe. Das war nicht gerade förderlich für meine Entwicklung, was die DEL angeht. Also ich hätte gerne einen Verein gehabt wie Duisburg in der Nähe, vielleicht die mich aufnehmen und sagen, Mensch, hier kriegst du Spielpraxis und hier kannst du spielen und guck, dass du die bekommst, dass du einfach ein anderes Eishockey lernst, weil das Profi-Eishockey ist was komplett anderes, als das in der Nachwuchs-Historie gespielt wird, wahrscheinlich auch schon immer so gewesen ist. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber es war mehr so, André, du nimmst hinten, hast toll den Puck und läufst einmal von hinten nach vorne durch und versuchst ein Tor zu schießen oder gibst vorher den Puck nur ab und dann macht ihr zwei das aus und So habe ich dann auch versucht, in der DEL zu spielen und habe dann relativ schnell bemerkt, dass da Spieler wie John Tripp was dagegen haben. Und ich konnte mich dann schon ein bisschen mehr umgucken. Das waren so meine ersten Erfahrungen in der DEL. Ich bin dann gewechselt nach 6 Jahren nach Ingolstadt. Habe da auch nicht so richtig Fuß fassen können, habe da aber auch noch für Landshut als Förderlizenzspieler gespielt, was mir auch... Die haben zweite Liga gespielt, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe da richtig frei aufspielen können. Habe da mit dem Tobi Abstreiter zusammengespielt. Das war auch ein Spieler, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, auf dem Eis, aber auch abseits des Eises. Also es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Peter oder? Nee, es war der Peter Abstreiter. Ich verwechsel die zwei. Und Tobi war der Trainer. genau, so rum war es. Wie gesagt, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und hatte dann da diese zweite Liga immer auch im Hinterkopf, dass ich wusste, okay, wenn es hier nicht DEL-mäßig irgendwie weitergeht, dass ich Auf jeden Fall weiß, dass ich in der zweiten Liga eine ganz gute Rolle spielen könnte. Und bin dann aber nochmal nach Wolfsburg gewechselt, weil es in Ingolstadt nicht weiterging. Und habe da unter Pavel Groß gespielt, was auch für mich, ich war noch relativ jung auch, eine kleine Herausforderung war.
unter Pavel Groß?
Ja, also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie im Schlechten auseinandergegangen sind oder wir uns nicht verstehen, aber es, er hat einfach, ich glaube, das Talent in mir gesehen, aber hat auch gesehen, dass ich es irgendwie nicht abrufen kann, weil ich vielleicht irgendwo eine Blockade im Kopf habe. Und das hat den so gewurmt, dass er dann auch schon mal ausgerastet ist. Aber es war, also ich hätte zu der Zeit einfach, ich sag mal, Unterstützung gebraucht von einem Personal Coach, was Mental Coach oder sowas. Ne? Also das. Das weißt du natürlich im Nachhinein mehr und besser, aber es war einfach so die Zeit, wo ich gemerkt habe, boah, du musst jetzt hier performen, du musst kämpfen um deinen Arbeitsplatz, du musst gucken, dass du jetzt hier mal Tore schießt oder was auch immer. Und wenn du nicht so viel Eiszeit bekommst, dann wird es immer knapper und daran bin ich irgendwie so ein bisschen kaputt gegangen. Und aber gut, der Pavel dann irgendwo auch, irgendwann war dann die Zündschnur auch zu dünn und die ist dann mal gerissen bei ihm, aber das nehme ich ihm auch nicht übel und wie gesagt, wir sind auch im Guten da auseinandergegangen. Ich hatte trotzdem eine schöne Zeit in Wolfsburg, bin dann weiter nach Dresden und immer mit dem Hinterkopf, dass ja die zweite Liga irgendwie mir ganz gut gestanden hat. Und habe dann da aber auch nicht so richtig performt. Nichtsdestotrotz bereue ich den Schritt nach Dresden überhaupt nicht, sondern es ist eine wunderschöne Stadt, erstmal das. Aber zum anderen habe ich da auch meine Frau kennengelernt. Und deswegen, ich bin gar nicht so traurig um den Werdegang, den ich irgendwie beruflich hatte. Persönlich war es halt umso besser. Und bereue meine Karriereschritte in keinster Weise. In Dresden war es dann so, dass sie mich zuerst halten wollten, dann für auch das zweite Jahr, was dann zu meinem damaligen Freund, für meine damalige Freundin natürlich dann auch heutige Frau, Musik in den Ohren war und wir hatten dann auch schon Pläne, wie wir zusammenziehen und so weiter und so fort. Ja, es kam dann leider alles anders. In Dresden ging das Geld so ein bisschen aus und zumindest war das die Aussage des damaligen Trainers und mir wurde kein weiteres Angebot gemacht und ich stand dann Ende Juli da und hatte keinen Verein und habe gedacht, ja, keine Ausbildung, Schule abgebrochen für Eishockey, was machst du jetzt? Muss ich jetzt, Arbeitsamt hat angerufen, wir haben hier Stellen, ohne Witz, Tellerwäscher bei einem italienischen Restaurant, bewerb dich bitte. Und ich sage, ja, nee, so kann es nicht weitergehen. Und jetzt dann nochmal zu suchen, ob nochmal ein DL, DL2-Club irgendwie anspringt, was bestimmt nochmal irgendwie geklappt hätte mit der DL2. Aber ich habe dann zu mir selber gesagt, ich möchte jetzt einfach eine Ausbildung machen. Ich möchte das parallel mit dem Eishockey machen. Und der Joel Keusen, mit dem ich zusammen Inline-Hockey gespielt habe, bei den Skating Bears in Krefeld, kam auf mich zu und hat gesagt, Mensch, guck doch mal hier, auch ein Kandidat übrigens für die Starting Six. guck doch mal, hier in Duisburg ist bestimmt noch irgendwie was, ich kann dich ja mal ins Gespräch bringen. So, Franz Fritzmeier war damals Trainer, mit ihm habe ich noch selber in Krefeld zusammengespielt und er hat mich eingeladen zum Probetraining und hat gesagt, ja, wir nehmen dich, würden dich gerne nehmen. Ich habe gesagt, ja, aber ich möchte eine Ausbildung machen. Und da kam dann der Ralf ins Spiel und hat gesagt, ich habe hier noch eine freie Stelle als Speditionskaufmann. Wie sieht das aus? Möchtest du das nebenbei machen? Ich so, ja, auf jeden Fall. Darum geht es mir auch nicht primär, weil irgendwo habe ich ja auch immer noch den Eishockeysport gehabt als Liebe Nummer eins, beziehungsweise nach meiner Frau. Und ja, dann ging es los mit Ausbildung und Eishockey nebenbei. Und ich wusste aber nicht, dass der Fritzi fast mehr trainiert als die DEL-Spieler. Was aber eigentlich ja, mir zugute kam. Ich habe mich gut fit gehalten im Sommer und habe mich dann aber, ich glaube schon in der Vorbereitung, einen schönen Gruß an Manuel Neumann, im Spiel gegen Frankfurt verletzt, und zwar so stark, dass ich die Dreiviertel der Saison, der ersten Saison, quasi gar nicht gespielt habe. Ich habe mir ziemlich kompliziert das Handgelenk gebrochen. Und das war zum einen Mist für die sportliche Geschichte, zum anderen muss ich sagen, hätte ich die Ausbildung wahrscheinlich nicht so hinbekommen, wie ich sie hinbekommen habe, hätte ich weiter in dem Pensum Eishockey gespielt, weil ich war, ich weiß nicht, knapp 6, 8 Jahre aus der Schule raus, musste komplett alles neu lernen, und das wäre nicht gegangen, hätte ich da hier dieses Pensum einfach gefahren. Also zum einen das Pech mit dem Handgelenk, zum anderen das Gute, was die Schule und die Arbeit anging, dass ich da mich drauf konzentrieren konnte, zumindest in der Zeit, und ein bisschen was vorarbeiten konnte für die nächsten Ausbildungsjahre. Und genau, wo ich dann wieder fit war, ging es dann so richtig los in Duisburg. Genau, das war so meine Anfangszeit, das war kurz deine gefasst. Anfangszeit.
Und was ist dein besonderster Moment gewesen mit den Füchsen? Worauf guckst du am liebsten zurück?
Ja, das ist natürlich irgendwo auch ein schwieriger Moment gewesen, aber es war schon so das Finale gegen Freiburg. Mhm. Das war das vorletzte Spiel hier zu Hause, wo es 2-1 für Freiburg stand und ich auch kurz vor Schluss dann noch den Siegtreffer geschossen habe. Mhm. Das war Gänsehaut, ne? Also das war unfassbar. War vielleicht jetzt nicht so voll wie damals zu deinen Jugendzeiten, wo du noch als Zuschauer auf der Tribüne standest und angefeuert hast gegen Iserlohn, aber es war unfassbar magisch und ja, toll. Aber wir haben es einfach irgendwie in Freiburg nicht hinbekommen, da Tore zu schießen. Also Freiburg war auch ein ganz, ganz komischer Gegner.
Ja.
Ich würde nicht sagen, dass die, dann hat man noch Verletzungen mit dem Rafa, mit seiner Schulter, und Markus war auch angeschlagen dann im Finale in Freiburg. Also wir haben es da einfach nicht hinbekommen, und die haben es unheimlich klug angestellt, sich irgendwie fallen zu lassen. Nichts, also ich würde denen jetzt gar nichts unterstellen, aber es war einfach von Spiel 1 an so, dass wir, so hart wir spielen wollten, wir immer vom Schiedsrichter eine Strafe bekommen haben. Und die haben es unheimlich gut gemacht im Powerplay.
Ja.
Und aber es war für mich einfach kein Playoff-Eishockey. Es war kein Finale. Das war wie, ach, keine Ahnung. Also wie bei den Frauen war ja auch jahrelang der Körperkontakt irgendwie untersagt. Und so kam mir das auch vor. Also das war unfassbar, was die Schiedsrichter da alles gepfiffen haben. Und wir sind da dran kaputt gegangen. Also es war, wie gesagt, wir haben es auch auf die andere Schiene irgendwie nicht so richtig hinbekommen, aber Freiburg hat das unheimlich klug angestellt, sich da in den richtigen Momenten irgendwie faulen zu lassen von uns und dann die Powerplay-Situation auch dementsprechend auszunutzen. Und wir haben es halt nicht hinbekommen, in Freiburg mal ein Tor zu schießen.
Man muss sagen, also Freiburg hat das dann noch gut verteidigt. Ne? Ich kann mich noch super an das letzte Spiel erinnern. Das ist ja 0-1 ausgegangen. Genau. Und jetzt überlege ich gerade, an welchen Verteidiger ich meine, mich zu erinnern. Ich glaube, Pascal Serresen war doch damals im Team, ne? Genau, als Förderlizenz-Spieler. Und ich kann mich noch an die Schlussphase erinnern, wo die Füchse alles da vorne geworfen haben. Und gefühlt jeder Pass, der Blondini rüberkam auf den Pascal Serresen, und der aus quasi jeder sich bietenden Chance abgefeuert hat und wieder geschossen und wieder geschossen. Also, da muss man wirklich sagen, die Füchse damals haben wirklich alles gegeben, um die Spiele noch irgendwie an sich zu ziehen.
Waren mit 6-3 in Überzahl, meine ich. Ja. Sogar Torwart gezogen, noch bei 2-mal Überzahl.
Ja. Dabei zum Pascal noch mal zu sagen, der hatte sich im Training, also vor der Abfahrt nach Freiburg, im allerletzten Training eigentlich hier zu Hause, hat er wirklich noch in der letzten Sekunde beim Baggo oder keine Ahnung, was es war, einen Schuss auf den Fuß bekommen, wo sich dann nachher herausgestellt hat, dass er gebrochen war. Also er hat mit einem gebrochenen Fuß gespielt im Finale. Da als Förderlizenzspieler auch nochmal meinen Hut ab. Aber es hat sich dann wirklich dann auch als Bruch herausgestellt. Auch der Rafa hatte, weiß ich nicht, Tossi, keine Ahnung, hat damit auch versucht zu spielen. Und der Markus Schmidt ist aufgewacht mit einem doppelt so großen Gesicht auf einmal am Finaltag, am letzten Spiel, weil er irgendeine Entzündung hatte im Gesicht oder an den Zähnen, was auch immer. Also wir haben da wirklich alles reingeschmissen, was ging, und jeder hat nochmal seine letzten Körner irgendwie zusammen gefercht und versucht, alles zu geben. Klar, da waren dann auch die Mediziner dann vor Ort mit den Spritzen. Aber das war echt ärgerlich. Ne? Also so das Spiel in Freiburg irgendwie da 1-0 zu verlieren und zu wissen, wir haben da, ich glaube, wir haben da ein Tor geschossen, ne, in der ganzen Serie. Das war der Fischi, der da im ersten Spiel ein Tor geschossen hat. Ansonsten ich nicht, ich Diego Hofland, Rafa, wir alle haben es irgendwie nicht hingekriegt. Und,
kann das sein, dass wir da auch im ersten Auswärtsspiel da 3 oder 4 Powerplay-Gegentore bekommen haben? Also,
ja,
also zumindest auf der Tribüne, ich war auch da bei Freiburg.
Es war wirklich in Freiburg unfassbar schwer. Die Fans haben es uns aber auch wirklich schwer gemacht. Ja. Wir haben eigentlich irgendwie so ein bisschen auf ein faires Finale irgendwie hinplädiert, weil irgendwie bis dahin alles irgendwie so cool war und wir so einen Durchmarsch hatten, auch in Regensburg, und auch die Fans waren da jetzt nicht so gegen uns irgendwie, aber wir steigen in Freiburg aus dem Bus aus und da waren Pappschilder vom Didi Egen mit, keine Ahnung, durchstochenen Löchern und
mein Gott.
Also richtig in den Augen und keine Ahnung, es war einfach Hass pur und damit, da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass schon vor dem ersten Spiel da so ein Hass gegen uns irgendwie zustande kommt. Ich glaube, das hat irgendwie was auch mit der Historie vom Didi zu tun, mit Freiburg, aber keine Ahnung, wir wurden da wirklich nicht gerade toll empfangen und das hat dann schon was mit so einem jungen Spieler auch gemacht, zumal man das irgendwie nicht so erwartet hat. Und das war irgendwie komisch. Obwohl es ja eigentlich normal ist. Ne?
Da kann ich nur sagen, sei froh, dass du nicht in den 70er und 80er Jahren als Hockey gespielt hast.
Ja.
Also da wäre das Ding in Freiburg doch als Freundschaftsspiel durchgegangen.
Ja, aber man irgendwie, Freiburg verbinde ich gar nicht mit so Hassfans irgendwie. Also das sind dann schon andere Teams. Also wenn ich mal so Richtung Weißwasser gucke, also da war es dann schon auch im Jugendbereich so, dass man mal ein Bier in den Nacken geschüttet bekommen hat. Oder in einem Derby. Aber irgendwie, Freiburg war so weit weg und wir haben noch nie gegen die gespielt. Und da habe ich das nicht so ganz verstanden.
Ja, ich glaube, der Uli hat, glaube ich, aber auch vor der Serie schon so ein bisschen versucht, so Playoff-mäßig so ein bisschen die Stimmung anzuheizen.
Ja.
Und
ja,
ich glaube, er hat schon im Vorfeld den Freiburgern unterstellt. Unterscheiden sich nur durch ein Haar, das ist so schlimm. Und der hatte schon vor der Serie genau das den Freiburg unterstellt, was dann ja auch passiert ist. Das kam halt bei den Fans nicht gut an, obwohl es halt jetzt nicht unbedingt die Unwahrheit war. Aber er wollte, glaube ich, damals, wenn ich mich so richtig daran erinnere, der wollte so den Fokus wegnehmen von den Spielern, der wollte quasi diesen ganzen Hass, den du meinst, diese ganze Aggression, wollte er eigentlich auf sich ziehen, hat dann aber halt leider halt in der Art und Weise es nicht so geklappt. Und letztlich würde ich sagen, auch wenn wir jetzt die beiden Heimspiele gegen Freiburg in der Serie gewonnen haben, ging ja über die kompletten 5 Spiele, alles Heimsiege, es gibt halt so Serien, da weiß man relativ früh, egal was vorher in der Saison passiert ist und wie stark auch der am Ende unterlegene Verein eigentlich eine Saison gespielt hat, irgendwie merkt man, das geht in die Richtung. Und das ist im schönsten Fall dein eigener Verein, im blödesten Fall geht es dann so aus wie 2015. Also das andere Beispiel ist natürlich 2005, als wir in die DEL aufgestiegen sind. Ich meine, die Straubing Tigers, da muss man mal sagen, vor diesem Club muss man den Hut ziehen. Als ich diese Anfangszeit hatte im Eishockey, die ich gerade beschrieben habe, da kannte keine Sau Straubing. Da spielte Straubing exakt gar keine Rolle. Und mittlerweile ist das ein unfassbar etablierter Verein, der die Champions Hockey League erreicht hat. Also da kann man nur jeden Hut vorziehen, den man gerade so finden kann. Aber eben in der Serie 2005 haben die kein Land gesehen. Ne? Mhm. Die waren Erster, wir waren Zweiter in der Hauptrunde. Eigentlich die beste Voraussetzung für ein spannendes Finale. Wir haben die weggesweept als Auswärtsmannschaft damals. Und ich glaube, das finden die heute noch scheiße. Also wenn man mit denen spricht, die finden das immer noch nicht wirklich lustig, obwohl die ein Jahr später dann nachgezogen haben und aufgestiegen sind. Aber auch dieses Finale, das war von vornherein klar, ging an Duisburg. Weil das von vornherein klar, als Duisburger Fan und Spieler und irgendwer, der was mit dem Duisburger Eishockey zu tun hat, war das natürlich unfassbar spannend, weil das ja erst der zweite Aufstieg in die erste Liga in der Vereinsgeschichte war. Das war ja eigentlich ein völlig utopisches Ding. Und auch nur möglich durch das jahrzehntelange Engagement von Ralf Pape im Duisburger Eishockey. Sonst wäre es bis heute undenkbar und völlig bekloppt. Ne? Aber letztlich, wenn man in der Nachschau, und da ist man ja immer schlauer, sich die Spiele vor Augen führt, war 2005 eben das Gegenteil von 2015. Da ist der EVD aufgestiegen, weil er die mit Abstand bessere, aktivere, galligere Mannschaft, bereitere Mannschaft war und dann das eben gezogen hat. Und das waren natürlich knappe Spiele. Das war ja nicht so, wir haben die ja nicht weggehauen, so wie die Eisbären Berlin, die Kölner Haie jetzt in der vergangenen Playoff-Finalserie. Aber am Ende bewegte sich eben alles dann doch auf den Duisburger Sieg hinaus. Und 2015 war es dann leider andersrum. Und wie gesagt, so wie sich die Spiele von 2005 mir ins Gedächtnis eingebrannt haben, ist dieses 0-1 immer noch in meinem Gedächtnis, wie ich euch dazu geguckt habe und dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass kein einziger Schuss da reingeht. Ich sage, auch da muss man natürlich bei allem Hass, also der Rivalität, die sich da in der Serie gegeben hat, auch am Ende sagen, mein Gott, das haben die Freiburger schon ganz gut gemacht. Ne? Die haben alles dafür getan, dass sie die Serie gewonnen haben. Aber es war wirklich, es lag nicht daran, dass die Füchse nicht alles gegeben hätten.
Ich möchte einmal diesen Block abschließen. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang drüber sprechen, aber allerdings mit einer Frage. Ich glaube, man könnte viele Momente der Füchse-Historie nehmen. James Masurs Tor in diesem unglaublichen Spiel gegen Wilhelmshaven, was es vielleicht so auch nicht gegeben hat, den Aufstieg in die DEL. Habt ihr gerade schon angesprochen. Was war denn vielleicht so eine ganz kuriose Anekdote, die wir zum Abschluss dieses Blockes vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern mal mitgeben können? Vielleicht nicht unbedingt auf dem Eis, aber auch vielleicht so abseits, die vielleicht du, Friede, gerne mal noch teilen würdest. Oder vielleicht auch du, André, vielleicht hast du was aus dem Nähkästchen zu plaudern, was vielleicht besonders ist.
Also, jetzt mal ganz ehrlich. Also, der Aufstieg in die DEL ist natürlich so überragend wie kaum etwas anderes. Natürlich auch der Aufstieg des DSC 1979 in die erste Bundesliga, wo es noch keine Playoffs gab. Man ist halt als Meister aufgestiegen. Legendäre Spiele, wo man, ich glaube, in Bremerhaven 2-7 zurückgelegen hat und das Spiel noch gedreht hat und 8-7 gewonnen hat. Lynn Paus und Ken Baird, Menschen, von denen ich gehört habe, die es mir dann, also der Lynn im Gespräch, dann, als ich ihn dann kennenlernen durfte, auch bestätigt hat, das war die wirklich so. Also der Mann hat ja entweder ein Tor geschossen oder ein Gegenspieler hat auf die Nase gehauen, kam von der Strafbank runter, ging das Spiel vorne los, ne? Also das ist natürlich bemerkenswert. Ich durfte ja, er hat eine Duisburgerin geheiratet, hat dann für meinen Eishockey-Hobbyverein, für den ich gespielt habe, nein, das ist das falsche Wort, für den ich über das Eis gestümpert habe, da ist er ja Ehrenmitglied, weil die zwei Neffen von ihm, also hier in Deutschland geborene Neffen, Markus Knorr und Basti Knorr, dann bei uns gespielt haben, hat er mal ein Training bei uns mitgemacht und ich durfte dann mal ein Trainingsspiel gegen den Paus machen, also den Menschen, der in der NHL über 100 Spiele gemacht hat und in der damaligen Konkurrenzliga der World Hockey Association die Meisterschaft gewonnen hatte. Großartiger Typ und das Highlight meiner ernsthaft bescheiden schlechten Hobbyspielkarriere war, dass ich habe auch noch Street-Hockey gespielt, also Fiesel, nicht auf Rollen, nicht auf Turnschuhen, die komische Variante. Also wusste ich so halbwegs, warum ich einen Schläger in der Hand hatte. Ich wusste nur nicht, warum ich Schlittschuhe angezogen hatte. Also ich würde sagen, ich bin einer der schlechtesten Schlittschuhläufer unter Gottes schöner Sonne. Es war dann aber so, dass dass Lynn Pauls in diesem Trainingsspielchen, dass er bei den Duisburg Crabs, also dem Hobbyverein, für den ich gespielt habe, mit Puck am Schläger auf mich zugelaufen kam. Und zwar so nah, dass ich in seiner Reichweite war. Das war jetzt wohl das unbewusste Geschenk an der Geschichte. Und tatsächlich ich einfach das gemacht habe, was ich im Street-Hockey in solchen Fällen gemacht habe. Und tatsächlich ihm den Puck abgenommen habe. Und bis heute würde ich sagen, ist das Highlight meiner ernsthaften, bescheidenen Eishockey-Karriere. Aber jetzt abgesehen von all diesen Geschichten über den Pauls und natürlich dem Aufstieg in die DEL, über den wir jetzt gesprochen haben, es geht nichts, überhaupt gar nichts in der Duisburger Eisgeschichte an dem Sieg gegen Wilhelmshaven vorbei. Das muss ich erwähnen, bevor ich noch lustige Anekdoten so noch erzählen könnte.
Ja.
Aber man kennt doch diese Disney-Sportfilme. Ne? Da irgendwas, die Mannschaft ist am Anfang ganz, ganz schlecht. Die können überhaupt gar nichts. Ne? Die stolpern über ihre eigenen Füße, schaffen es irgendwie ins Finale zu kommen und aus einer völlig ausweglosen Situation gewinnt diese Mannschaft. Jeder Sportfilm, ob über Eishockey, Football, Baseball oder irgendwas, was Disney sich in seiner schönen Karriere so ausgedacht hat, ist so gestreckt. Und genau das ist tatsächlich passiert. Am, lass kurz überlegen, 29. Dezember war es, glaube ich, 1996. Und es war der letzte Spieltag der Vorrunde. Es gab eine Vorrunde, eine Meisterrunde, dann die Playoffs. Und von den 14 Mannschaften haben die ersten 10 die Meisterrunde erreicht. Der Rest musste dann irgendwie rumgummeln gegen den Abstieg. Und am letzten Spieltag spielte man halt gegen den EC Wilhelmshaven. Und das war jetzt nicht irgendwer oder ein Verein, dem da komplett egal sein konnte, wie das Spiel jetzt ausgeht. Also der hätte sich gesagt, komm, ja, sollen die doofen Duisburger doch gewinnen. Ist uns scheißegal, nächste Woche geht die Meisterrunde los, da wollen wir fit sein. Nee, es war der Verein, der auf Platz 10 stand. Mit 3 Punkten Vorsprung auf den EVD und mit direktem Vergleich. Und Torfeld, das berechnet war, ist halt so, der EVD musste mit exakt 7 Toren Abstand dieses Spiel gewinnen. Also normalerweise kannst du jetzt, Entschuldigung, liebe Wilhelmshavener, man kann nicht so blöd sein, die Situation zu verkacken. Es gibt keine Möglichkeit. Irgendwie wirst du verhindern können, gegen eine Mannschaft, gegen die du vorher selber in der Saison 7-0 gewonnen hattest, nicht mit 7 Toren Abstand zu verlieren. Und dann ging es eben halt auch los und die Halle war jetzt nicht brechend voll, weil die Aufholjagd, natürlich wurde die Mannschaft auch verändert und verstärkt. Das war ja die Zeit, als die Finnen gekommen sind. Tero Toivola, Sami Leinonen, einer der besten Verteidiger, die ich je gesehen habe. Ungefähr so groß wie die Tischkante hier. Na, aber überragender Schlittschuhläufer und Verteidiger. Und das Spiel ging halt, wie gesagt, los. Und die Fans haben natürlich, ob sie es wirklich geglaubt haben, weiß ich nicht. Aber sie haben ja dann oft beim Öffnungsbulli gerufen, nur noch sieben. So, dann ging das Spiel halt los und man schoss das 1-0, man schoss das 2-0. Jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, es war nach dem 2-0, als den Wilhelmshaven dann der Anschlusstreffer gelungen ist. Und da dachte ich, ja gut, wird dann nicht mehr gelingen. Ne? Dann stand dann irgendwann 3-1 und 4-1 und du denkst, ja gut, ich gebe echt alles, ist ja total geil. Aber am Ende wird es nicht passen. So, und dann fällt das 5-1, ich glaube noch im zweiten Drittel. Es sind 3 Tore, die dir noch fehlen. Und dann denkst du dir ja, Güte, das sind 3 Tore in einem Drittel. Das kannst du jetzt irgendwie schon hinkriegen. Du hast den ja schon 5 eingeschüttet. Ne? Und irgendwie geht dann das Spiel dann auch los und es geht dann irgendwie weiter. Und das letzte Drittel läuft so vor sich hin und du kämpfst und die Fans schreien und klatschen und tanzen. Und die Spieler, du merkst, wie jeder, auch der Trainer, Gigi Koch da, alles gibt und die Mannschaft immer wieder nach vorne peitscht. Und es steht weiter 5-1. So, und was passiert? Der Stadionsprecher sagt, es beginnen die letzten beiden Spielminuten. So, und dann fällt das 6-1. Und denkst, noch zwei, dann in 2 Minuten kann man hinkriegen. Dann geht das Spiel weiter und du schießt dann tatsächlich am Ende der vorletzten Minute, schießt du das 7-1. Und denkst, das kann jetzt nicht wahr sein. Ne? Die Fans sind ausgerastet. Es fehlt dir nur noch ein einziges Tor für diesen Irrsinn, diesen Vorsprung, den Wilhelmshaven hatte, noch einzuholen. Und dann nimmt Gigi Koch dann eine Auszeit und ich weiß nicht, ob er das irgendwie lustig gefunden hat, aber ich glaube, es war ihm am Ende egal, weil 3 Spieler sind eben nicht zu dieser Auszeit gefahren. Das war Carsten Gossmann, der Torwart, das war Tero Toivola und Thomas Werner. Die sind nicht zu der Auszeit gefahren. Die haben sich nämlich während der gesamten Auszeit vor der schon völlig ausrastenden Fantribüne aufgebaut und die Fans angeheizt. Und ich denke, was machen die denn da? Die sind schon so laut, wie man sich das vorstellen konnte, aber nee, es ging noch lauter. So, und dann sage ich immer, wenn ich das erzähle, dieser Spielzug, der hat sich in mein Gehirn eingebrannt, wie auf eine Platine, den müsste man da runterkratzen. Ne? Es war ein Bulli in der eigenen Zone, die Duisburger gewinnen das Bulli, der Thomas Werner hatte, glaube ich, hinten die Scheibe, der Carsten Gossmann rennt aus dem Tor raus. Der Thomas Werner geht um das Tor rum, wartet, bis der 6. Mann auf dem Eis ist, passt nach vorne an die rote Linie. Da hat Tero Toivola gewartet. Der rennt nach vorne, geht ins Drittel, geht bis zur verlängerten Torlinie, spielt einen Querpass direkt in den Slot. Und da stand Jay Mazur, der bis dahin schon 4 Tore geschossen hatte. Und der kriegt den Puck und nimmt das Ding direkt und halb hoch, direkt neben dem linken Pfosten, unhaltbar für den Torwart, schlägt das Ding ein. Und die Stadionuhr bleibt stehen bei 0-0-14. 14 Sekunden Verschluss haben die einfach das 8-1 gemacht. Und ich, das war keine Jubelbewegung auf den Ring. Das war wie eine Menschenmasse, die so völlig nach vorne, hinten, oben und unten sich bewegt hat. Und die Leute sind komplett ausgerastet. Und 14 Sekunden später ist das Spiel zu Ende. Und es machte Schwupp. Und die Eisfläche war voll mit allen Fans, die bis Sekunden vorher noch auf den Ringen gestanden hatten. Und man hat 8-1 gewonnen. Und man war Zehnter. Die Wilhelmshavener wussten nicht, was denen da gerade passiert ist. Und du standest in der Meisterrunde. Und das war unfassbar. Ich weiß auch, der VIP-Raum, also hier das Restaurant, war früher nur ein Teil der VIP-Raum. Und der andere Teil war ein öffentliches Restaurant. Ich weiß noch, wie, ich glaube, um 2 Uhr nachts war es, wie Jiří Koch da, dieser legendäre Trainer, der auch in Dresden eine bedeutende Geschichte hinterlassen hat, sturzbesoffen und fröhlich vor sich hin grinsend rauskam und sich am Zigarettenautomaten die nächsten Kippen geholt hat. Es war unfassbar. Und der Nachklapp zu dieser Nummer ist, dann kam der Spielplan raus, weil es ging ja 5 Tage später mit der Meisterrunde los und man spielte gegen die Moskitos Essen. Und das, gut, Duisburg und Essen, das ist nun mal in jeder Sportart, ist das ein Derby. Ich will nicht von Hass sprechen, das ist Blödsinn, aber es ist die größte Sportrivalität, die wir hier in Duisburg haben. Und da dachte man sich, ja, verflucht, das haben wir so gerade eben dieses Highlight gehabt. Wir haben diese unfassbare Geschichte erlebt und haben einen uneinholbaren Vorsprung eingeholt und sind in die Meisterrunde gesprungen. Und jetzt spielen wir gegen die Moskitos. Das ist nicht nur Derby, die waren, ich glaube, in der Vorrunde Erster oder auf jeden Fall, oder lange Erster und waren dann, ich glaube, dann auf jeden Fall nur den ersten 4 in der Abschlusstabelle der Vorrunde. Die waren aber sehr, sehr, sehr gut in der Saison. Da dachte man sich, ja, verflucht, da jetzt kommen die, schießen uns ab, da ist die Laune wieder schlecht. So, was passiert? Die Meisterrunde geht los, 5 Tage später kommen die Moskitos Essen als absoluter Top-Favorit zum Start der Meisterrunde nach Duisburg und die Füchse schießen die Moskitos mit 11-2 aus der Halle.
Gefällt mir.
Unfassbar. Dieser Befreiung, man darf sie nicht verlieren, vergessen, die Aufholjagd hin zu diesem 8-1, da war ein Punktabstand, wo du eigentlich schon nicht mehr die Meisterrunde erreichen konntest, als dann Jiří Koch der Trainer wurde und die Finnen kamen und übrigens von den, ich glaube, 3 Finnen in der Saison für den Duisburg gespielt haben, egal ob Stürmer und Verteidiger, da hat jeder Finne in seinem ersten Spiel, in der ersten Spielminute, sein erstes Tor für Duisburg geschossen. Die Finnen waren irrsinnig. Ne? Und die hatten ein Verständnis auf dem Eis, das war der absolute Wahnsinn. Und als man dann die Meisterrunde erreicht hatte, merkte man auf einmal die Qualität, die diese Mannschaft wirklich hatte. Man hat dann bis auf das Heimspiel gegen EC Hannover jedes Heimspiel gewonnen. Und jedes Heimspiel mit Ausdruck gewonnen. Und die Stimmung war dann so gut, dass selbst bei der Niederlage gegen Hannover die Mannschaft zu 2 Ehrenrunden raus musste. Und Jiří Koch dahinter sagte, das habe ich noch nie erlebt. Also diese Saison, dieses Spiel gegen Wilhelmshaven, was sich dem angeschlossen hat, das ist ernsthaft irrsinnig gewesen.
Ich versuche jetzt, meinen Friedhelm zu bremsen. Wir könnten, glaube ich, noch ganz, ganz viel erzählen. Ich würde gerne auch auf etwas Aktuelles ein bisschen zu sprechen kommen und da auch den André mit ins Boot holen. Du warst letzte Saison hier, erfolgreich möchte ich gerne sagen, bei Sprite hier zu Gast und hast ein bisschen co-kommentiert und die Füchse also auch live hier erlebt. Wie siehst du die Entwicklung der Füchse jetzt in den letzten Jahren und speziell vielleicht auch für die kommende Saison? Worauf können sich die Fans hier einstellen? Gib mal deine Meinung bitte dazu ab.
Ja, ich habe ein bisschen die Kaderplanung dann auch mitverfolgt und muss an dieser Stelle auch mal ein großes Kompliment an euch, ans Social Media Team ausrichten. Also ich finde das echt, also es gibt ja schon ein paar Vereine in der Oberliga, aber ich muss schon eigentlich sagen, dass Duisburg so das am besten macht mit der Social Media Plattform oder mit den Plattformen, die da zur Verfügung stehen. Jetzt auch mit dem Podcast, also wirklich Hut ab, also ihr macht einen richtig guten Job und dementsprechend bleibt der ein oder andere Spieler ja auch nicht verborgen, der jetzt dazugekommen ist und auch die Kaderplanung. Also ich erhoffe mir eigentlich eine relativ gute Saison von Duisburg dieses Jahr. Wäre natürlich auch schön, wenn ich da nochmal vorbeikommen könnte und nochmal moderieren darf. Ansonsten mache ich es auch ohne Moderation.
Wir laden dich bestimmt ein. Mirko nickt hier nebendran auf jeden Fall.
Aber genau. Also ich denke, mit dem Kader und der Motivation, die jetzt da, jetzt fällt natürlich leider ein Derby weg, aber ich glaube, dass da die Playoffs drin sein dürften. Und in den Playoffs ist ja sowieso anders alles, ne? Also da werden ja die Karten sowieso dann nochmal neu gemischt und da kommt es dann auch wirklich auf den Willen an, wie weit man da kommen möchte. Und da sehe ich Duisburg eigentlich relativ gut aufgestellt.
Also Friedhelm, du bist ja auch sehr nah dran, berichtest ja fast tagtäglich. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja gut, ich bin ein wenig vorsichtig geworden, nach der Rückholaktion der Schweden-Zwillinge. Man muss ja sagen, wie gesagt, die erste Saison mit den beiden Jungs, die war überragend. Jetzt, ohne zu sehr auf dem Nähkästchen zu plaudern, damals hat mir schon der damalige Trainer gesagt, ja, ist manchmal auch ein bisschen schwierig mit den beiden. Da habe ich dann gesagt, ja, aber mein Gott, die scoren wie verrückt, die verstehen sich blind, die haben Spielzüge gehabt, so ähnlich wie André gerade so von abgesprochenen Spielzügen gesprochen hat. Das war bei denen auch so und ich kann mich an ein Tor bei den Hannover Scorpions erinnern. Das war ernsthaft für große Jungs, wie soll ich sagen, mit ihrem Ruf gespielt haben, dass sie so super gefährlich sind. Und einer der beiden den Puck gehalten hat, wartete bis wirklich drei Spieler, die einen Fehler gemacht haben, gleichzeitig einen Schritt hin zu ihm zu machen und genau in der Sekunde den Querpass durch diese drei durch auf seinen Bruder zu spielen, der am langen Pfosten blank gestanden hat und der sagte, ja, alles klar, Ding ist drin. Also das war wirklich schon gut und die nach hinten gearbeitet haben, die ihre eigenen Goons waren. Also das war ja die erste Saison von den beiden, die war eine der besten Importspielerleistungen seit dem Abstieg aus der DEL. Jetzt die letzte Saison hat man sich ja gehofft, dass sowas Ähnliches sich wiederholen könnte. Dann war ja wahrscheinlich einer der beiden von Anfang an noch leicht angeschlagen und dann lief es nicht so recht. Und dann merkte man, dass dann natürlich halt auch so ein bisschen blöde Stimmung natürlich, auch wenn es nicht läuft, dann auch schaden kann. Und dann lief es halt nicht. Aber ansonsten sehe ich es absolut wie André, dass die Mannschaft jetzt eigentlich schon relativ gut aufgestellt ist. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, übrigens von wegen Starting Six, wenn man dazu noch sagen möchte, wer der beste Trainer dieser Zeit war, hands down Franz Fritz Meier, darüber reden wir nicht.
Ja.
Nur Franz Fritz Meier. Und alle die auch mal gemeckert haben an anderen Standorten, wo der Franz tätig war, weil er auch mal eine sehr direkte Art an den Tag legen kann, es geht nichts über den Arbeitseifer, über das Wissen, über Trainingslehre und Abläufe im Eishockey bei Franz Fritz Meier. Ende der Geschichte. Darüber wird nicht geredet und diskutiert. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte, aber wie gesagt, Franz hat das, glaube ich, gesagt, deine Führungsspieler müssen auch Führungsspieler sein, obwohl das ein Sprichwort, das natürlich noch jeder kennt und öfter zitiert wird. Deine Besten müssen deine Besten sein. Und wenn das eben der Fall ist, wenn deine Importspieler funktionieren, dann kann das eine sehr gute Saison sein. Denn das war auch eben bei der ersten Schweden-Saison so, die gute Performance der gesamten Mannschaft, die ja deutlich besser gespielt hat, als der Kader von der Qualität her eigentlich war auf dem Papier, lag ja auch daran, dass viele Spieler mitgezogen wurden, entweder die, in der Reihe mit den Schweden gespielt haben, oder aber auch in den anderen Reihen, auch bei den jüngeren Spielern, die immer wussten, ja komm, wenn ich einen Fehler mache, macht nichts, die kommen mal wieder Eis und die bügeln nicht wieder aus. Das heißt, solange die Importspieler tatsächlich funktionieren, glaube ich, dass wir uns auf eine sehr schicke Saison, glaube ich, freuen können.
Siehst du noch Handlungsbedarf im Kader? Wo fehlt dir noch etwas, um es komplett rund zu machen, das Paket?
Ich sag mal so, ein weiterer erfahrener Stürmer der Qualität, André Hübscher, wäre schon ganz schön. Wir haben wieder junge Torhüter, das kann gelingen. Aber man darf auch nicht vergessen, normalerweise werden Torhüter so richtig gut, wenn die Feldspieler schon an ihr Karriereende denken. Also die guten Leistungen, die wir teilweise in den letzten Jahren von jungen Torhütern gesehen haben, darf man da wirklich nicht kleinreden. Das ist eben nicht normal, dass ein 19-Jähriger, 20-Jähriger als Nummer 1 eine Saison durchspielen muss. Wie gesagt, wir haben jetzt schon seit Jahren jetzt obwohl der auch damals extrem jung war, kein Matthias wohnen oder wen auch immer man sich als Torwart das ausdenken und hinmalen mag. Ne? Frank Priebel, einer unserer legendären Torhüter, der dessen Nummer unter dem Hallendach hängt. Oder Frank Seitümer. Solche Torhüter haben wir gerade nicht. Wir haben junge Torhüter. Das kann sehr, sehr gut gelingen, weil ich auch die Performance im letzten Jahr unserer jungen Torhüter sehr stark fand. Mhm. Aber auch das muss natürlich stimmen, damit es dann am Ende zu einer guten Saison wird.
Wenn wir ein bisschen, André, über den Tellerrand hinausschauen, die neue Saison winkt und ein Verein wird nicht mehr in der Oberliga auf jeden Fall dabei sein, wo du auch gespielt hast, und zwar in Essen. Wie bewertest du das aus in Essen und was macht das mit der Oberliga?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also für mich als ehemals aktiver Profi, der auch für Essen gespielt hat, ist das ja fast nicht nachvollziehbar, wie sowas passieren kann. Mhm. Ich bin da immer sehr vorsichtig mit irgendwelchen Aussagen, weil ich einfach keine Einsicht habe und auch nie Einsicht hatte, wie das Finanzielle überhaupt abläuft aus einem Eishockey-Business. Ich glaube, so viel kann gesagt sein, dass sich mit dem Eishockeysport, generell mit dem Profisport, wenn man jetzt mal den Fußball weglässt, kein Geld verdienen lässt. Mhm. Wir hatten auch mal eine Firma hier, die das anders gesehen hat, aber die dann auch, glaube ich, relativ schnell gemerkt hat, okay, das ist eher ein Investitionssport, als dass es ein Investment ist, dass man damit Geld verdient. Mhm. Und wie da die Geschichte in Essen abgelaufen ist, was passiert ist, wo die ganzen Schulden herkommen, was auch immer, da halte ich mich raus. Ich kenne noch ein paar Jungs da auch aus Essen und mir tut es einfach auch leid für die, die da wirklich schon Jahre gespielt haben und sich auch scheinbar wohlgefühlt haben in der Region, in der Stadt, die da auch ein bisschen was aufgebaut haben und jetzt quasi so wie ich damals einfach vorm Nichts stehen und merken, jetzt noch einen Verein zu bekommen, wird halt schwierig. Und da hätte ich mir eher gewünscht, dass vielleicht Essen frühzeitiger die Reißleine zieht und den Spielern dann auch sagt, du pass auf, ich meine, ich glaube, es gab Gerüchte, sonst wäre der Trainer auch nicht weggegangen. Ich glaube, der Danny hat da schon so ein bisschen so eine kleine Vorahnung gehabt. Aber man will es ja auch dann irgendwo nicht wahrhaben als Spieler. Und deswegen tut es mir so unheimlich leid für die Jungs. Und ich weiß genau, wie die sich fühlen gerade und wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Und da jetzt auf dem Arbeitsamt zu hocken und zu erklären, ja, mein Verein ist pleite, ja, ihr müsst aber arbeiten und man eben halt genau diese Jobs dann auch angeboten bekommt, es sei denn, man hat ein Studium oder eine Ausbildung und hat da was für sich getan, ist halt wirklich schwierig. Und einige Jungs leben davon, die haben Familie und das tut mir nach wie vor einfach leid, ne? Also da Rivalität mit Duisburg und Essen hin und her, aber Duisburg hat ja auch wirklich da unterstützende Maßnahmen auch getroffen, als sie gemerkt haben, da geht es gerade echt bergab, was ich auch toll finde. Ich denke, in solchen Zeiten sollte die Rivalität einfach da nicht im Vordergrund stehen, sondern eher das Eishockey-Herz zusammen bluten. Und da finde ich das unheimlich schön von Duisburg oder auch von anderen Vereinen, die da unterstützende Maßnahmen getroffen haben. Nichtsdestotrotz hätte man früher, glaube ich, die Reißleine ziehen müssen, das Ganze irgendwie sich ausrechnen müssen und die Reißleine einfach ziehen aus Respekt auch vor den Spielern und deren Familien.
Das ist sicherlich nicht nur für die Familien und die Spieler, natürlich auch für die Fans und Mitarbeiter eine ganz schwierige Situation.
Die natürlich auch, klar. Ja. Also die Fans, die da schon wirklich jahrelang auch hingen. Ich meine, es wird wieder Eishockey, denke ich, in Essen geben, so ist es ja nicht. Dass es dann gar nichts mehr gibt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. In welcher Form, in welchem Umfang, sei jetzt mal dahergestellt. Aber es wird natürlich nicht in der Oberliga weitergehen. Ich weiß auch, ich habe auch gelesen, dass selbst die Regionalliga irgendwie sehr fraglich gerade erscheint. Aber ich denke, dass dann Neuaufbau passieren wird und die Fans auch wieder an ihr geliebtes Eishockey kommen. Für die Spieler sieht es da, glaube ich, anders aus. Mhm. Also zumindest nicht in dem Umfang, wo sie es bisher betrieben haben.
Man darf jetzt, glaube ich, auch echt wirklich nicht vergessen, was das auch mit den Fans macht. Mhm. Na, ich meine, auch wenn es jetzt weitergeht und ich denke, die Essen wird innerhalb der nächsten 5, 6, 7 Jahre irgendwann auch wieder Oberliga spielen, könnte ich mir vorstellen. Solange es eben Geldgeber und Sponsoren gibt. Aber trotzdem, ich kann mich noch erinnern, ich war, lass mich nicht lügen, 16, als der DSV 87 pleite gegangen ist, mitten in der Saison und aus dem Spielbetrieb der zweiten Bundesliga ausgeschieden ist. Und als ich dann die Nachricht damals auch im Videotext gelesen habe, dass der DSV den Spielbetrieb einstellt und aufgelöst wird, da hätte ich nicht heulen können, ich habe geheult. Es war scheiße, es war richtig scheiße. Und auch so Kleinigkeiten an so einen neuen Namen, natürlich gewöhnt man sich daran, ne? Aber trotzdem, es ist halt, die Moskitos sind für die Essener Fans eben das, woran ihr Herz gehangen hat. Und da einfach zu sagen, ja, dann hast du jetzt eben, keine Ahnung, die Essener Schildkröten oder so, dann sagt ja keiner, ja, was hat denn, was soll ich denn damit anfangen? Mhm. Aber selbst so Kleinigkeiten sind ja schon doof und nicht schön. Ne? Und die hießen nun mal echt lange, sind glaube ich, lass mich lügen, 92, 93 sind die in Mücken gegründet worden. Auch schon als Nachfolgeverein, also das ist ja bei vielen Standorten so, dass man, wie auch in Duisburg, schon mehrere Namen hatte. Ich habe Essen noch als den ERC Essen West kennengelernt, die dann pleite gegangen sind. Das ist auch das, was vielleicht man den Essener Fans sagen kann. Der ERC Essen West als gestandener, wirklich starker Zweitligist, der auch in der ersten Bundesliga gespielt hat ein Jahr. Ich glaube 1984, 85 war das. Dann abgestiegen, auch die sind pleite gegangen und auch die mussten als Moskitos Essen unten neu anfangen. Und so scheiße es ist, und bei aller Rivalität, das Schöne ist übrigens, dass ich bei sozialen Medien, glaube ich, kein böses Wort von irgendeinem Duisburger Fan in den Kommentarspalten gelesen habe. Also das, was man den Essener Fans sagen kann, es wird irgendwie weitergehen. Es wird Zeit brauchen und es wird Geduld brauchen und es wird schmerzhaft sein, aber irgendwann sind die Essener wieder da, das glaube ich schon.
Wenn wir uns das jetzt anschauen für die Oberliga, es sickert so durch, dass es einen Modus geben wird, dass die 11 verbleibenden Teams eine Doppelrunde spielen und danach, Friedhelm, wird es wohl eine Aufteilung in zwei Gruppen geben.
Ja, genau, das habe ich auch gehört. Das ist zumindest der Vorschlag der Vereine. Ich habe noch nichts vom Deutschen Eishockeybund gehört, die jetzt langsam mal um die Ecke kommen müssen mit einer Planung. Und der DB hätte sich, glaube ich, auch schon darauf einstellen können. Also so ist es nicht. Ich hoffe und denke auch mal, dass sie es getan haben. Also der Vorschlag ist eben, dass es 40 Spieltage geben wird. Wir haben dann eine Tabelle. Die ersten 5 werden danach untereinander eine Einfachrunde spielen, also 8 Spiele. Und die letzten 6 mit 10 Spielen dann auch. Und die ersten 5 spielen dann in Anführungszeichen nur noch um die bestmögliche Playoff-Platzierung und die unteren Mannschaften um die 3 restlichen Plätze. Es wird dann keine Pre-Playoffs geben, weil die... Wir haben dann ja mehr Spieltage, als wir vorher gehabt hätten. Das frisst dann quasi die Zeit für die Pre-Playoffs. Und dementsprechend wird es dann nach dieser anschließenden Gruppenphase dann sofort ins Achtelfinale mit den Südvereinen gehen. Also das ist der angedachte Modus. Das gibt den Vereinen ja auch Planungssicherheit. Das ist ja auch der Grund, warum die Vereine, das ist ja nicht, weil man gesagt hat, die doofen Moskitos müssen jetzt weg, sondern die Vereine haben gesagt, wir können es uns nicht leisten, mit den Einnahmen aus den Spielen gegen Essen zu rechnen und dann die Gefahr laufen, ein oder zwei Heimspiele zu verlieren. Und aus Duisburger Sicht beispielsweise ja auch mit einer relativ großen Einnahme wegen der guten Zuschauerzahlen im Derby. Deswegen hat man jetzt halt diesen Modus gewählt, um eine planbare Saison zu haben, um zu wissen, wie viele Spiele wird es am Ende für die Mannschaften geben.
Letzte Frage bezogen auf Eishockey, wo ich den Friedhelm gerade hier habe, der auch sicherlich da bewandert ist, Hallenneubau. Das ist ja auch ein Thema hier, was die Fans sicherlich interessiert. Wann wird eine neue Halle gebaut? Da war erstmal viel Informationsfluss, jetzt wieder ein bisschen weniger. Vielleicht kannst du ein bisschen berichten, du bist da auch sehr, sehr nah dran. Kommt jetzt die Halle?
Tja, hoffen wir es mal. Sag aber so, also vor ein paar Wochen und Monaten war jeder, mit dem ich gesprochen habe, innerhalb der Stadt, innerhalb der Parteien, im Stadtrat, innerhalb der Gremien und der Stadtverwaltung sehr optimistisch. Jetzt sieht es, ja, wie sagen, nicht schlecht aus. Ich würde es mal neutral formulieren. Wir müssen jetzt mal schauen, wie sich das Thema weiterentwickelt. Wir werden nicht drum herum kommen, irgendetwas zu tun an der Hallensituation, weil diese Technik nicht mehr lange durchhalten wird. Also muss man auch sagen, lieber Herr Oberbürgermeister Sören Link, Sie wollen ja auch bald wieder gewählt werden. Wie sieht es denn eigentlich jetzt wirklich aus?
Eine Grüße.
Ja, wie sieht es denn jetzt wirklich aus mit der Eissporthalle und der Zukunft der Eissporthalle. Es gab natürlich auch die Situation, dass hier die Wohnungsbaugesellschaft in Duisburg gerettet werden musste mit relativ viel Geld. Und Geld kann man halt nur einmal ausgeben. Und jetzt sage ich etwas, was die Füchse niemals tun würden und auch, glaube ich, nicht sagen. Und weil sie es auch nicht so meinen, aber ich darf das ja. Bin eine Privatperson und betrachte das als Journalist neutral, was so alles passiert. Wir wollen auch das Theater hier in Duisburg retten vor dem Verfall, weil das Theater technisch und bausubstanzlich, glaube ich, in einem ähnlich bescheidenen Zustand ist, obwohl es da sehr schön aussieht in der Innenstadt, wie unsere Altsporthalle. Und es ist gut und richtig, und das meine ich jetzt ohne Häme oder Ironie, dass wir Hochkultur in Duisburg erhalten und retten. Allerdings ist es auch so, und das schränkt aber auch nichts davon ein, was ich jetzt gerade darüber gesagt habe, dass es nur einige wenige hundert Menschen sind, die die Veranstaltungen im Stadttheater besuchen. Trotzdem ist es gut und richtig, dass wir es tun, weil Kultur eben extrem wichtig ist und, wie soll ich sagen, uns Menschen und unsere Gesellschaft eben auch ausmacht. Allerdings ist es auch so, dass meiner Meinung nach Sport zur Kultur gehört. Dass beispielsweise die Viktoria, die erste Meisterschaftstrophäe im Fußball, die wird verwaltet von einer Kultureinrichtung. Und es gibt Studiengänge über die Geschichte des Sports und welche Bedeutung der Sport auf die Gesellschaftsentwicklung hatte, in guten Zeiten wie in schlimmen Zeiten. Es gibt einen wunderbaren Professor, der sich beispielsweise über die Sportgeschichte unterhält, Bücher schreibt und darüber lehrt, was zum Beispiel Sport für die jüdische deutsche Bevölkerung in der Nazizeit gespielt hat. Und wie das zum Beispiel für die Menschen ein Quell der Stärke sein konnte in der Zeit, als sie verfolgt waren. Außerdem hat der Sport eine große Bedeutung in der Erziehung von Kindern. Das klingt vielleicht blöd und wie eine Plattitüde, ist es aber nicht. In der Zeit, wo die Kirchen auf dem Rückzug sind, also nicht auf dem Freiwilligen, sondern weil sie halt keinen großen Zulauf mehr haben, hat beispielsweise auch der Sport und die Art und Weise, wie ich als Trainer mit meinen Kindern im Sport umgehe, eine Bedeutung darüber, was die Kinder darüber lernen, wie ich mit Menschen umgehe und wie ich erfolgreich sein kann in einer Gruppe und wie ich mich verhalte, sodass ich ein sinnvolles Feedback bekomme auf die Art und Weise, wie ich verhalte, wie blöd ausgedrückt, wie werde ich ein guter Mensch? Dinge, über die sich die Kirche früher Gedanken gemacht hat. Ne? Aber wie ich als Kind in der Mannschaft mich verhalte, hat ja auch einen Einfluss dann wiederum auf mich selbst dann in der Zeit. Also hat der Sport eine Bedeutung, die weit, weit darüber hinausgeht, ob wir das nächste Spiel gewinnen oder verlieren. Also wir im Sinne von, egal, wir Eishockey, Handball, Fußball, sonst irgendwie wer. Oder ob wir das nächste 100-Meter-Rennen als Erster abschließen oder als Letzter. Sport hat eine gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung. Und zum Eishockey und in die Eissporthalle gehen deutlich mehr Menschen als ins Stadttheater. Das wiederum nichts davon, wie gesagt, beeinflusst, was ich vorher gesagt habe. Wir müssen das Stadttheater retten und dafür sorgen, dass es auch die nächsten Jahrzehnte weiter existiert, sodass wir Kultur in dieser Stadt haben. Aber wir müssen auch jenseits vom Fußball, der ja gerne alles dominiert, dafür sorgen, dass wir eine Eissporthalle in Duisburg haben und dass wir vorwärtsgerichtet sind. Die Planung für die neue Eissporthalle sieht eine zweite große Eisbahn vor, was ein Quantensprung wäre für die Nachwuchsarbeit und die Möglichkeiten in der Nachwuchsarbeit des EVD. Wir könnten auf einmal konkurrieren mit den vier großen Vereinen in Nordrhein-Westfalen. Oder was heißt konkurrieren? Wir könnten uns hin entwickeln oder hätten zumindest die Möglichkeit, eine Nachwuchsarbeit zu betreiben, die der hohen Qualität dieser anderen Vereine entsprechen könnte. Dazu wäre die energetische Situation der Halle so, dass wir zwei große Eisbahnen deutlich günstiger und umweltfreundlicher betreiben könnten mit der modernen Technik, als es uns die alte Technik mit einer Eisfläche ermöglicht. Der Verein hätte, oder die Stadt Duisburg hätte die Möglichkeit, das hatte in Interviews, die ich mit Franz Reindl geführt habe, also dem ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Eishockeybundes und Mitglied jetzt des Vorstandes der International Eishockey Federation, der gesagt hätte, die Halle, die hier in Duisburg geplant ist, ist das, was der Deutsche Eishockeybund sucht für den internationalen Spielverkehr, sprich, um für Senioren oder Junioren oder Damen große Länderspiele oder Turniere auszurichten. Also das wäre dann hier möglich. Also wir sprechen von vielen Vorteilen, die natürlich mit einer hohen Investition verbunden sind.
Das ist der Punkt.
Darf man natürlich nicht kleinreden. Aber man muss an der Stelle auch sagen, wir geben jetzt aus einer Notsituation vielleicht auch heraus im Bund auf einmal sehr viel Geld aus für Dinge, von denen wir vor ein paar Jahren noch nicht dachten, dass wir dafür Geld ausgeben müssten. Was ein bisschen, wie gesagt, traurig ist, ist der Grund, warum man es da tut. Aber auch nichtsdestoweniger bedeutet ja auch eine Investition, dass wir etwas schaffen, was über Jahrzehnte bestehen kann. Und wenn wir eine neue Eissporthalle in Duisburg errichten, wissen wir, dass der Eissport die Chance hat, in den nächsten 50 Jahren weiter zu existieren. Das ist mit der jetzigen Eissporthalle nicht denkbar. Punkt. Nicht denkbar. Ohne Veränderung an der aktuellen Eissporthalle weiß ich nicht, was in den nächsten 5 Jahren passiert. Auch das ist die Wahrheit. Und auch deswegen sage ich gerne nochmal, Herr Oberbürgermeister, wenn Sie gerade zuhören sollten, was macht man denn jetzt mit der Eissporthalle? Ja, also tatsächlich ist es ein wichtiges Thema. Ich kann nicht sagen, was passiert. Ich weiß, dass im Hintergrund die Menschen daran arbeiten. Da muss man auch mal Geduld haben. Es muss auch dann teilweise vielleicht auch mal, natürlich habe ich als Journalist das Interesse, die Dinge zu erzählen, zu berichten, wie sie sind. Man muss allerdings auch, so funktioniert halt Politik, auch mal eine Zeit lang abwarten und den Dingen Zeit geben für die Entwicklung. Und jetzt hoffen wir alle mal, dass diese Dinge sich weiter in die richtige Richtung entwickeln.
Also dann hoffen wir natürlich mit. Mhm. Friedemann hat gerade schon die Brücke zum gesellschaftlichen Leben geschlagen und das würde ich gerne abschließend mit dem André auch machen. Das ist auch vielleicht für die Sprayed-Zuschauer bekannt. Die haben das sicherlich beim letzten Mal auch mitbekommen, dass André, du dich für den Verein Gemischte Tüte engagierst. Und da möchte ich doch und möchtest du sicherlich doch auch diese Plattform nutzen, um vielleicht mal zu erzählen, worum es sich da bei diesem Verein handelt und wofür er sich engagiert. Und ja, einfach vielleicht mal gerne erzählen. Und dann können wir natürlich auf unseren Kanälen da auch entsprechend verlinken zu.
Ja. Also die Gemischte Tüte ist ein Verein, Verein aus Düsseldorf von Familien mit beeinträchtigten Kindern, auch für Familien mit beeinträchtigten Kindern. Die Gemischte Tüte hat so ein großes Netzwerk schon um sich gesponnen und einfach, es kommt da gar nicht auf die Art der Behinderung an, sondern einfach auch untereinander auszutauschen. Wie sind diverse Situationen, was Anträge angeht? Wie kann man sich da in verschiedenen Situationen weiterhelfen? Und da ist es ganz gut, auch den Austausch mit anderen Eltern zu haben und zu wissen, okay, die haben vielleicht auch da gerade Probleme mit ihrer Stadt. Wir kommen aus Krefeld, wir haben auch diverse Probleme, aber es tut ganz gut, auch mal zu wissen, dass es nicht nur in Krefeld so ist, sondern vielleicht auch in Düsseldorf, in Duisburg oder wo auch immer und wie man an die ganze Geschichte dann rangeht und was vielleicht ganz gute Mittel sind, um die Stadt zu überzeugen, dass man vielleicht doch den Behindertenparkausweis bekommt als Elternteil und nicht darauf 4 Jahre warten muss. Da ist einfach der Austausch da, der unheimlich wichtig ist. Des Weiteren gibt es diverse Veranstaltungen, die Gemischte Tüte dann auch für Familien einfach organisiert, wo man dann ein schönes Beisammensein hat, nicht nur für das beeinträchtigte Kind und die Eltern, sondern auch für die Geschwisterkinder, was auch unheimlich wichtig ist, denn die können schon mal schnell, in den Hintergrund geraten und da ist es umso schöner, dass es da solche Vereine gibt, die sich genau darum kümmern, auch den Geschwisterkindern etwas bieten zu können. Und es ist unheimlich schön organisiert, unheimlich toll gemacht, unheimlich liebevoll. Und da ist so unser Herz gerade dran gebunden. Und deswegen wäre es umso schöner, wenn man sich da auch nochmal informiert, wenn man selber betroffen ist oder auch gerne spendet. Also das wäre echt schön, aber ist natürlich kein Muss, aber ich mache gerne Werbung dafür, weil es uns einfach am Herzen liegt.
Wir werden auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung als auch auf unseren Social-Media-Kanälen den Link da nochmal aufrufen lassen. Ja. Und da kann jeder, der Interesse hat, sich zu informieren oder sich auch zu engagieren, auf jeden Fall dann melden. Das ist, glaube ich, ein guter Beitrag auf jeden Fall, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Ja, das war eine sehr launige Folge, eine sehr intensive Folge. Darf auch noch mal kurz, wo wir gerade beim Verweisen sind, auch auf Friedhelms Archivarbeit verweisen. Vielleicht kannst du einmal noch die Seite nennen, die können wir auch gerne in der Beschreibung verlinken, wo man noch viel mehr Anekdoten und Zahlen und Fotos und Geschichten lesen kann. Das ist wirklich, ich weiß nicht, wer schon mal gesehen hat, eine minutiöse Kleinstarbeit an Fakten, Torschüssen, Torschützen, Zahlen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Kannst du die Seite noch einmal vielleicht jetzt nennen, wer mal schon gucken will, weil das wird auf jeden Fall auch noch in der Beschreibung stehen?
Ja klar, das ist www.evd-archiv.de. Ne, da findet man Informationen über DC, DSV, EVD, auch über das Damen-Eishockey. Ja, das Inline-Hockey wird da erwähnt, es gab auch mal die Duisburg Steelers und das war ich mit zwei Menschen zusammen, Wolfgang Berntsen und Uwe Drath, die da extrem viel Herzblut auch investiert haben und ja, wie gesagt, basiert so ein bisschen auf den Statistiken, mit denen mal irgendwann Harald Hirscher angefangen hatte, die ich dann irgendwann vervollständigt habe in ja, monatelang im staubigen Archiv der NAZ und WAZ in Duisburg und umfasst tatsächlich alle möglichen Statistiken. Einige Geschichten habe ich da in so einem Blog auch erzählt, da kommt über die Zeit immer wieder mehr dazu. Wir bauen, das ist alles noch im Aufbau, wir sammeln Fotos von alten Trikots und alten Memorabilia und ja, also da kann man eine ganze Menge finden.
Also wem das noch nicht gereicht haben sollte, was wir heute alles über die EVD-Historie erfahren haben, darf sich da gerne auch nochmal austoben. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr heute da gewesen seid und ja so viel erzählt habt. Ich glaube, da hat sich jeder Fan heute irgendwie wiedergefunden bei den ganzen Namen, die wir heute besprochen haben und bei den ganzen Erfahrungen und Erinnerungen. Das war Folge 6 von Late Hit. Ich hoffe, es hat euch Ihnen gefallen und in 2 Wochen wird es dann Folge 7 geben. Wir machen keine Sommerpause, wir ziehen das eiskalt durch. Danke Ihnen euch fürs Zuhören und sage Tschüss aus dem Fuchsbau, euer Olli.
Tor Duisburg, wie sieht's aus? Seid ihr da?
Fort nach die Füchse, ganz stark und jetzt die Chance, einfach so. Tor!
Da ist es, 5:4 und wer macht es? Nano langsam bringt die Füchse in Führung, der Wahnsinn.
Natürlich aufpassen, keinen Abseits zu holen.
Schieß! Nein, die Scheibe ist so Martin Zibanski!
Late Hit, der offizielle Podcast der Füchse Duisburg.